Torregons Tavernenplausch. Ein Podcast des Torregon Münster e.V.
Heute mit
Bernfried,
Silke
und Markus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Torregon Tavernenplausches. Heute reden wir vermutlich zum letzten Mal über Mittelerde, denn auch wir waren alle in dem letzten Hobbit-Teil und wollen nun mal schauen, wie ihr denn uns so die Schlacht der Fünf Heere gefallen hat. Ja, wie hat's euch denn so gefallen?
Episch. Obwohl mich der Film erstmal wieder ein bisschen irritiert hat, weil der Herr Jackson hat ja ganz zu Anfang was gemacht, was er in den 5 Mittelerde-Filmen vorher nicht getan hat. Es gab keinen Epilog, keinen Rückblick, kein gar nichts, während man in die Gefährten ja nochmal einmal geguckt hat, wie Sauron den Ring da verloren hat, während in die 2 Türme man nochmal zurück an der Brücke von Khazad-dûm gegangen ist, während man in Rückkehr des Königs noch beim Ringfund war mit Gollum und seinem Cousin. Und im ersten Teil von Hobbit
gab es der Drache, der danach.
Genau, der Erebor verwüstete. Und halt eben vom zweiten Teil, wo die Rückblende kam, wie Gandalf Thorin zum ersten Mal getroffen hat im Tänzelnden Pony. Und jetzt geht sofort los, so wie im zweiten Teil Smaugs Eidöde der Drache sagt: Ich bin der Tod, und dann mit einem tiefen Grollen da Richtung Seestadt fliegt. Genauso beginnt der Film, dass man sieht die Stadt auf dem See liegen und Smaug greift an.
Ja.
Und es war Hölle.
Oh, der arme Drache.
Ja, der war wieder da, das Typische, wo du gesagt hast, der Drache, der war nicht böse, der war nur missverstanden. Ne?
Eben. Ein Herz für Drachen.
Ein Herz für Drachen. Ja, bevor wir jetzt weiterreden, natürlich wie immer noch kurz der Hinweis, unsere treuen Zuhörer kennen das schon, alle, die neu sind, gesagt, hier alles steht bei uns unter Spoilerwarnung und alle, die sich wundern, warum wir jetzt nicht wie letztes Jahr über die Extended Version zu Smaugs Einöde reden, das machen wir diesmal im Anschluss. Wir wollen halt erstmal den letzten Teil besprechen. Ja, ich fand's auch super, vor allem aber war halt auch irgendwie klar, weil man jetzt wahrscheinlich so diesen Cliffhanger da gleich aufgreifen wollte, den man ja bewusst so auch irgendwie gesetzt hat, weil Sonnenende hatte man ja auch in allen anderen Herr-der-Ringe-Filmen vorher so jetzt ja nicht gehabt.
Also, genau. Und ehrlich gesagt, ich freue mich richtig, wenn ich mir die Sachen im Heimkino angucken kann und dann eigentlich direkt hintereinander weg, weil das macht dann einfach richtig Spaß.
So,
ich hatte mir auch die ersten beiden Teile jeweils im Wochenabstand vorher eben angeguckt und dann wirklich quasi, um alles frisch im Gedächtnis zu haben, dann gleich konnte ich einsteigen in die Schlacht der Fünf Heere. Ja, was können Drachen gut? Feuer speien. Woraus ist die Seestadt hauptsächlich?
Holz auf Wasser.
Holz auf Wasser. Eigentlich sollte man sagen, wow, Wasser ist eigentlich supi, aber
Nee, Drachenfeuer ist heißer.
Ja, genau. Es gab, also es sah natürlich total irre cool aus, was heißt cool? Wie die Zwerge oben auf dem Aufsitzposten da standen und geschaut haben und nur noch Seestadt da wirklich brennen, den Lichterschein der brennenden Stadt von Eskaroth, die man da gesehen hat, und das Ufer wurde erleuchtet wirklich von den Flammen der Stadt.
Ja, wo man besser als im Buch war, tatsächlich das, was Peter Jackson ja gemacht hat, dass er da Charaktere in der Seestadt gelassen hat, weil so hatte man wenigstens dann ansatzweise sowas wie Bezugspunkte, weil...
ja genau, im Buch, also im Hobbit, hauen alle Zwerge ab, alle verlassen Seestadt, niemand, mit dem man irgendeine Verbindung hat, ist in Seestadt zurückgeblieben, und deswegen las ich das im Buch auch relativ
schnell.
Ja, schnell, und vor allen Dingen auch Bart, der ja den letzten schwarze Pfeil zum Drachentöten benutzt hat, der war ja auch nur in 2 Sätzen im Buch und dann war es vorbei. Also da hat der Jackson wirklich den Erzählstrang ganz gut ausgebaut.
Ja gut, er musste ja auch ein bisschen was reinpacken, ne? Weil ja ursprünglich es auf 2 Teile angelegt war und jetzt musste er ja noch ein bisschen.
Ja, richtig.
Und man wäre ja auch enttäuscht gewesen, sag ich mal, wenn wir jetzt den Drachen so Punkt, Schuss, Ende gut ist. Also man wollte ja schon ein bisschen den Drachen fliegen sehen und den Drachen so alles verwüsten sehen, das ist ja einfach. Und
die Action war grandios.
Also ja, vor allem, weil sie jetzt einfach auch ein bisschen, also versuchen mussten, da jetzt dann halt auch so Maßstäbe zu setzen, weil sie hatten ja vor ein paar Jahren so einen richtig großen Drachen ja auch nur gezeigt, wo man im ersten Teil immer nur so Teile davon gesehen hatte. Und wenn man da mal guckt, was auch zum Beispiel Game of Thrones alleine als Fernsehserie zwischendurch schon an Drachen-Action da so mal vorgelegt hat, da war natürlich klar, dass man da jetzt ordentlich mal auch mal nachlegen muss.
Ja, hallo, du hast ja auch schon erahnen können, wie groß das Vieh jetzt wirklich ist.
Aha.
Und da hättest du ja auch keinen kleinen Pimpeldrachen nehmen können, ne?
Nee.
Ist nein, einfach und das so. Feuer, was er gespeit hat, war auch wirklich gewaltig und alles vernichtend. Und schön fand ich natürlich wieder, wie jetzt ein gewisser Bürgermeister mit seinem Assistenten da versucht hat, sein Hab und Gut zu retten. Nicht jetzt wieder irgendwelche Sachen oder so. Nein, ihm ging es nur um das schnöde Klimpergeld, um ein paar Goldstücke, um ein paar ordentliche Krüge mit Diamanten besetzt. Das Schiff war echt gut beladen. Und und der Bürgermeister diente letztendlich auch noch Barth zur Befreiung, weil Barth saß ja in seinem Gefängnis fest, hat sich ein Seil geschnappt und hat das einfach durch sein Gefängnisfenster runtergelassen. Und ja, wie der Zufall es so wollte, genau um den Hals vom Bürgermeister, der dann rücklings, weil das Boot war ja mit volle Fahrt voraus aus der Stadt. Und das Boot hat ja quasi das Seil so gezogen, dass die Fenster, die Eisengitter sich da auseinanderbogen und Barth dann da fliehen konnte.
Aber sehr cool war dann halt, als der Drache auf das Boot des Bürgermeisters geplumpst ist.
Am Ende. Ja, wir das verraten jetzt nicht zu so viel, wenn wirklich der schwarze Pfeil wird hervorgeholt. Der wurde ja im zweiten Teil versteckt. Und,
wobei, das fand ich jetzt ein bisschen, also sag mal, schon ein bisschen too much, wo man dann halt, wo die Lanze kaputt war, dass er das dann quasi da sein Kind da in das Dings einbaut und dann
seinem Sohnemann auf die Schulter legt und dann
genau, und dann den schwarzen Pfeil abschießt.
Aber ich fand,
also da hat es ein letzter Schuss, also ich meine, das vorher mit dem Bogen war cool, einfach um auch nochmal zu zeigen, so okay, du hast einfach mit normalem Pfeil und Bogen hast du da keine Chance.
Ja, und dass diese Zwergenlanze halt wirklich speziell dafür gebaut wurden, sind Drachen zu töten.
Und nicht mit irgendwie Kinderersatz drin oder so.
Ja, aber die Zwergenlanze ist, der Aussichtsposten ist ja zerstört worden, also was sollte man machen? Plan B.
Ja, eben.
Ja, und vor allem hat ja...
Finde ich jetzt nicht so schlimm, ganz ehrlich.
Ich fand das toll, weil man hatte immer so die Gegenschüsse, so das Gesicht von dem Sohn von Barth plus Barth selber, plus wie er dann so im Hintergrund den Drachen anpeilt. Also das war schon nicht
der schlecht. Drache dann ja noch guckt, ja, es war okay, aber es war halt so, dass man gesagt hat, okay, war schon, also ich fand es ein bisschen grenzwertig, sagen wir mal so. Also es war okay, aber viel mehr hätte das jetzt auch nicht sein dürfen. Also ich hatte ja schon fast erwartet, dass irgendwie Legolas dann da noch auch auf dem Drachen rumspringt oder so und den Drachen reitet oder so.
Ja. Hat er nicht gemacht.
Hat er nicht gemacht.
Nee.
Das Einzige an Elben-Action, was dann rausgeschnitten wurde.
Ja, sonst haben sie sicherlich alles drin gelassen.
Willst du was gegen Legolas sagen?
Nein, würde ich nicht.
Her.
Ja, komm doch.
Ja? Legolas kann das, wenn es keiner kann, aber Legolas kann das.
Ja, Legolas kann auch die Schwerkraft aufheben. So.
Ja.
So. Gut, er ist ein Elb. Aber ist doch gut so.
Ja.
Gehen wir weiter im Takt. Das war wirklich der Auftakt zum Film und ich dachte auch schon, meine Fresse, ey, das ist jetzt einfach nur der Drache, der angreift, und das ist schon so wirklich geil auch in Szene gesetzt. Und vor allen Dingen fand ich auch toll, da hat sich das, also ich habe mir den Film natürlich in HFR angeguckt, mit den vielen Kameraschwenks und dem fliegenden Drachen war das wirklich mit dieser hohen Bildwiederholrate ideal, um anzugucken, weil du hast immer ein schönes, stabiles, scharfes 3D-Bild gehabt und das ist ja dafür wirklich wie dafür gemacht.
Ja, klar, aber...
Aber
irgendwie hatte ich so den Eindruck ab in manchen Szenen, sie haben einfach eine Boeing genommen und die Drachenbewegungen nach diesem Flugzeug ausgerichtet. Wenn du gerade mal siehst, wenn der hinterher landet, wenn er zur Bucht geht, hallo, das haben wir doch schon mal in Stips langsam gesehen, wenn das Flugzeug runterkommt, ne? Also im ersten Moment wollte ich echt sagen, ja, Notlandung, klappt die Rutschen aus. Das fand ich so... Ja, so ein bisschen...
Strange. Wir müssen es jetzt mal so akzeptieren, wie es zu sehen war.
Ja, klar, aber...
Hey, wer hat denn schon mal einen ausgewachsenen Drachen tot vom Himmel fallen sehen und dann auf einer Stadt landen?
Naja, sagen wir so, also in meinen gut 400 Stunden Skyrim kam das ein oder andere Mal vor. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
Okay, ja, mir geht's genauso gut. jeden Fall war das schon nicht schlecht. Und die Menschen von Seestadt, ja, haben sich dann ans Ufer gerettet und Barth übernimmt dann schon so allmählich die, ja, die Führungsposition von, beziehungsweise weil irgendjemand dann auch sagt, ja, Barth hat den Drachen getötet mit seinem letzten
Teil. Barth ist der neue Motherfucker des Dorfes.
Richtig. Ja, und wir haben ja immer noch, also das Boot des Bürgermeisters ist zwar untergegangen, aber Alfried, der konnte sich ja noch retten. Und das, der war ja eigentlich auch so der Running Gag durch den ganzen Film, dass Alfried immer wieder auftauchte, um ja quasi nochmal so, so seine, ja, was soll ich sagen, seine Schleimigkeit da.
Der Versuch, seinen alten Posten zu halten.
Ja, ja, und jedem wirklich nach dem Mund redete, so dass es für ihn immer noch am besten rauskam. Und wenn es darum ging, ja, hier, komm, greif mal zu Schwert und Axt und verteidige die Stadt gegen die ranrückenden Orks, dann hat er das lieber dem Nächstbesten in die Hand gedrückt und ist dann zu den Müttern und Kindern gegangen, weil er sich da halt am sichersten fühlte.
Hat nachher am Ende sein Korsett ein bisschen ausgestopft.
Ja. Sah doch lustig aus. Dafür war es okay.
Ja, dafür war es okay. So als Running, kleiner Running Gag. Aber generell war der Film eigentlich ja im Grunde auch nur, ja, es steuerte alles so auf diesen einen Schlachthöhepunkt zu. Also als dann ja nachher noch die Elbenarmee dann anrückt und dann man wusste, okay, die Orks sind auch schon unterwegs und das war cool. Wobei dann ja erstmal auch die coole Sache war mit, wo Galadriel danach.
In Dol Guldur, ja. Also es war ja so, die Zwerge, ja, haben jetzt erst so langsam realisiert, was sie da gemacht haben, indem sie den Drachen freigelassen haben. Und Thranduil ist ja mit seiner Elbenarmee zur Seestadt gekommen und Barth und Thranduil sind dann nach, beziehungsweise Barth alleine ist nach zum
nach Tal gegangen.
Zum Erebor hingewiesen, genau, und hat dann an dem Tor, ja, und das Tor selber hatten die Zwerge in der Nacht vorher schon komplett verschlossen, indem sie eine Figur umgestützt haben und aus den Einzelteilen dann da sich, ja, quasi eine Mauer gebaut haben, dass die Menschen und Elben, wer auch immer, da nicht sofort in Erebor rein konnten, um dann dort da das ganze Gold zu stehlen, weil ja, bei Thorin hat sich schon so langsam der, ja, die Geld, die Goldgier breit gemacht, beziehungsweise diese Drachenkrankheit, von der da öfter mal gesprochen wird. Und das fand ich auch total super umgesetzt, wenn er so von der Stimme her schon so
auch
so
Smaug spricht, ja.
Ja, dieses Grollen von Smaug so inne hatte und das fand ich auch super von dem Schauspieler, von dem Richard Armitage da dargestellt. Also das hat mich das hat mich echt gefesselt, ihm dazu zu gucken. Und dann hatte ich da so einen leichten Kribbeln da über dem Rücken, wo er dann so,
ich werde mich von keiner einzigen Münze trennen.
Genau, ich werde mich, genau. Und das waren ja die gleichen Sätze, die Smaug
immer hatte.
So gesagt hatte. Mhm,
genau. Ja, auch wo er dann da ja auf diesem, was sie ja im letzten Film gemacht haben, wo sie ja diesen goldenen Zwerg da gegossen haben, der dann ja den Boden da vergoldet hat, wo er dann da drüber gelaufen ist. Und
ja, das sah total irre gut aus. Also, das waren wirklich Schauwerte, die waren extrem. Um noch zu einem weiteren Schauwerten, wo wir es gerade schon hatten, mit dem Angriff auf Dol Guldur. Das war ja wirklich eine komplett andere Liga. Weil jetzt ging es ja darum, um das wiedererstarkte Böse, Sauron. Gandalf hatte ja in Smaugs Einöde erkannt, es ist Sauron, der alte Feind, der wieder Gestalt anzunehmen versucht. Und hat ja dann Galadriel und den anderen vom Weißen Rat Bescheid gegeben. Und Galadriel ist ja auch gekommen und hat Gandalf aus diesem hängenden Käfig da befreit. Und sie hat ihn da ja erstmal
ja, wobei das endcool ist,
ja,
dass sie da so barfuß durchläuft, so wirklich so Händchen
durchläuft.
Ja. Woran mich das ist jetzt vielleicht blöd, aber das hat mich an Firefly, an River erinnert.
Ja, weißt du, ja, richtig.
Drumherum alles böse und ich gehe da so barfuß und schwebe mehr oder weniger herein.
Ja, genau. Aber das sind Elben.
Das ist endcool.
Ja, vor allem richtig geil. Also Gänsehaut hatte ich wirklich auch, als dann dieses Gedicht dann dazu kam und dann man dachte, ey geil, jetzt wird's richtig
fies.
Richtig fies und richtig gut, weil man genau wusste so. Also alleine als man dieses Gedicht so auf Elbisch gehört und dann so die Übersetzung mitlesen konnte, ja cool, da war richtig so, dass ich also für einen Moment hatte ich da Gänsehaut.
Ja, weil es tauchten ja nämlich um Galadriel und Gandalf herum mit einmal die neuen Ringgeister der Menschen auf. Einer nach dem anderen erschien und ja, und Galadriel war schon, ja, ich sag mal, ziemlich Sag mal so, es sah so aus, als ob sie ziemlich am Ende wäre, aber sie war ja nicht allein, weil da tauchte ja mit einmal im Hintergrund, kam ja Elrond rein, zückte sein Schwert.
Saruman.
Saruman, genau.
Tauchte auch rein, auf.
Dann kommt hier noch, wie heißt er jetzt?
Radagast.
Radagast kam noch um die Ecke.
Ja, und dann hast du wirklich die Zauberer, was ja, ja eigentlich ja gefallene Engel, also Istari, das sind ja die Zauberer.
Da ist ja im Grunde das Gegengewicht zu Sauron.
Zu Sauron mit seinen Ringgeistern.
Genau, weil Sauron war ja da so der Diener von Morgoth, was man ja auch im Dialog so kurz angedeutet hat.
Genau.
Und die Zauberer, wobei zwei ja fehlten sozusagen, die hat man jetzt ja nicht weiter gesehen.
Dann ja, die wurden ja auch in den Büchern nie thematisiert.
Ja, die wurden einfach nur erwähnt, dass es sie gibt.
Genau. Und dann fand ich das einfach nur klasse, wie die mit den Ringgeistern gekämpft haben und es dann zu so einem Showdown kam und das da schon fast so aussah. Also erstmal, es war voll geile Battle-Action noch mit Saruman und Elrond und Radagast, wie die wirklich Ringgeist um Ringgeist bezwungen haben. Und die Ringgeister natürlich, wenn die irgendwie runterfielen oder so, lösten sich auf und tauchten dann einen Meter daneben wieder an. Also es war ja schon fast ein Kampf, der aussichtslos war. Aber die haben ja mit voller Elan und Einsatz gekämpft. Und dann tauchte ja Sauron selber auf, so versuchte so Gestalt anzunehmen, aber war ja immer noch so ein Feuerball, beziehungsweise so ein Auge, ja, was heißt,
Feuerball mit Gestalt und dann so
mit seiner Auge. Figur, mit seiner Gestalt da drin.
Mhm.
Und ja, wie dann Galadriel wirklich ihren Ring nahm, weil die drei Elbenringe waren ja auch dann da, beziehungsweise Elrond hat ja eingetragen und Galadriel ein. Gandalf hat ihn bekommen
von Elrond, genau.
Er hat den vom
Schiffsführer Círdan.
Genau.
Das ist nie im Film jetzt so gezeigt worden, also in keinem der 6 Filme. Gandalf hatte einen Ring der Elben. Aber ja, den hat er jetzt, war er jetzt nicht da. Auf jeden Fall, wie dann Galadriel quasi ihre Ringmacht einsetzt und dann wieder zur dunklen Galadriel wird, wo man ja schon andeutungsweise mitbekommen hat in Die Gefährten, im ersten Teil von Herr der Ringe-Verfilmung, wo sie ja da quasi die dunkle Herrscherin da dargestellt war, als sie den Ring versucht, also von Bilbo, nach von Frodo den Ring angeboten bekam und dann sagte, oh, ihr werdet anstelle eines weisen Herrschers werde ich eine dunkle Herrscherin bekommen und alle werden mich lieben und verzweifeln. Und jetzt konnte man einfach mal sehen, wie sie diese Kraft, die Kraft von einem Ring eingesetzt hat, ja, um wirklich gegen das Böse zu kämpfen, gegen Sauron. Und das war so Wahnsinn, wie mit einmal wirklich diese Machtwelle auseinanderstob und Sauron fliehen musste. Also er ist geflohen, weil sonst hätte es ihn zerstört. Und man konnte ja sehen, wo er hinfloh, das war Richtung Mordor, weil das blühte ja quasi im Hintergrund auf, weil Dol Guldur ist, wenn man sich den Erebor so im Norden vorstellt und Mordor ist im Süden, ist Dol Guldur ja quasi auf der Hälfte des Weges zwischen den beiden. Und Sauron ist einfach nur weiter geflohen. Und es kam ja auch jetzt so zur Sprache, dass er ja nicht zerstört, aber geschwächt und geflohen
ist. Genau, und jetzt aber zurückgekehrt ist. Wobei, da hätte ich jetzt so ein bisschen erwartet, halt diese Sache, wo Saruman sagt, ich kümmere mich darum, ja.
Ja, Moment, da kann ich dir gleich sagen,
Das wird in der Extended kommen.
Ja, da hatte ich jetzt auch so meine Hoffnung drauf, dass ich das also nochmal in der Extended sehe, weil ich hatte da auch so eine Vermutung, das sagen ja hier Legolas und wie heißt die andere Elbin da nochmal, Tauriel, wo sie da ja auch bei der anderen Festung da waren und dann gesagt haben, da ist Licht.
Gundabad,
genau, dass da Licht ist, weil das war ja dann auch so zeitlich in dem Moment, wo Sauron dann geflohen ist. Ich vermute da durchaus Zusammenhänge.
Also ich denke einfach mal, dass Sauron, wenn sie die nicht aufgehalten wäre, wäre Sauron wahrscheinlich nicht als dieses Auge, wie wir ihn immer kennen.
Sondern er hätte wirklich Gestalt
angenommen. Als stofflich, genau. Ja. Dann hätte er seine ehemalige Form gehabt, vermute ich bald mal. Ja,
und wäre dann wirklich stärker.
Man sieht es ja auch, dass er zu diesem Auge wird, finde ich.
Ja, völlig richtig.
Man sieht es ja auch total, dass er zu diesem Auge wird.
Ja, das ist ja im Buch, wird das ja auch gesagt. Also im Buch ist es ja so, dass das ja gar nicht thematisiert wird, warum Gandalf irgendwie abhaut. Also da ist es im Buch ist es ja so, sorry, ich muss jetzt hier weg, weil ich habe jetzt andere wichtige Aufgaben.
Genau.
Und da haut der Zauberer einfach ab, wo man dann beim ersten Mal lesen denkt, okay.
Was soll das?
Und, ja, genau. Und dann Bilbo stellt ihn dann ja auch zur Rede und dann sagt er das ja nur, ja, ich hatte eine andere wichtige Aufgabe, wir mussten das absolut Böse aufhalten, das in die Welt zurückkehren wollte.
Ja, ja, und aber in den Anhängen vom Rückkehr des Königs.
Königs, da wird es dann ja auch nochmal erklärt, aber das ist
auch
halt
so. Kurz, ja.
Ja, wobei, also das fand ich halt auch gut, dass Peter Jackson das echt mit reingenommen hat, weil das ist halt, also wenn ich so Kritik am Hobbit übe, an der Story, dann ist das definitiv ein Punkt, weil das einfach so einen Charakter abhaut, wo ich denke, okay, der Typ, der das Ganze initiiert hat, sozusagen.
Ja, also muss man gucken, wie dick ist der Hobbit und als was ist der Hobbit
geschrieben? Ja, der ist als Kinderbuch geschrieben, das war auch eine andere Zeit, aber das ist ja trotzdem so, wenn man halt heute sagt, okay, ich verfilme das, wo man halt definitiv weiß, dass man da ansetzen muss. Deswegen fand ich das halt auch gut, dass sie das aufgegriffen haben. Weil das hättest du heute so niemand mehr verkaufen können.
Nein, der Zauberer, du, dann heute sagt verkaufst du sowas niemand mehr. Das
sagt, tschüss, ich muss da mal weg, ich habe noch andere Verpflichtungen im Terminkalender.
Ja, das ist schon richtig, so verkaufst du das heute niemandem mehr.
Richtig.
Ja, aber, was aber auch sehr gut verkauft wurde, war ja, was dann auch noch kam, neben den Elben dann ja die Zwergenarmee, die angerückt hat. Silke neben mir war ganz entzückt von der Schildreihe, die sie gebildet haben.
Ja, ey Leute, das war mal eine Schildreihe, ja? Das war endlich mal eine geile Schildreihe. Und vor allen Dingen mit einem geilen Effekt, ja? Das war mal was, wo du sagst, hallo, die haben es gelernt einfach. Es war einfach eine perfekte, super Schildreihe, schwer gepanzerte vorne und Bogenschützen hinten. Und leichte Krieger auch hinten. Ja? Wenn du heute viele Filme siehst, da siehst du oft Schildreihen, da stehen die Bogenschützen mit in der ersten Reihe. Nicht gepanzert, ohne Schild. Hallo?
Ja, macht auch Sinn, die brauchen doch die Aussicht. Ja, aber du hast natürlich recht. Das ist so, Zielscheibe umhängen und dann aber die Aussicht genießen.
Ja, so nach dem Motto, ja, hier sind sie in der ersten Reihe. Ne?
Ja, aber ich würde das sowieso, wenn ich so als schwer gepanzerter Ritter die Wahl hätte, würde ich dann ja auch sagen, hier, stell dich da mal hin, ne?
Nee, rette mir die Haut, ich habe ja keine Rüstung. Nee, aber du hast völlig recht, das mit dem, wo die Zwerge ihre, die erste Schildreihe in den Boden gerammt haben, so bap, 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 bap.
Ja, das war echt dann, so eine Ansage.
Das ist schon, wow, geil. Und dann mit einmal kam von oben die zweite Reihe genau dazwischen, weil die Schilde waren genauso geformt, dass da oben direkt eine zweite Reihe in so einem Keil mit reinpasst und wieder bap, 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 bap.
Ja, es war ja nicht nur das. Das war, es war ja nicht klasse. Nur das, es war ja sogar so, dass du bei dieser Schildreihe, ja, dass die, wie soll ich das sagen, dass die praktisch schon diese Schanze von vornherein eingeplant haben. Das heißt, bei der traditionellen Schildkröte bist du ja oben in der Waagerecht, aber die haben ja schon so leicht so eine Rampe gehabt, so eine Anlauframpe.
Ja, die genau. Und das halt, war die das Endgeile ihre daran. Größe sozusagen zum Vorteil verwandeln müssen.
Ja, das, ich meine, das fand ich natürlich auch toll. Also wir müssen ja jetzt, wir haben ja jetzt mit den Zwergen schon ein bisschen fast mittig in die Schlacht rein vorgegriffen.
Ja, aber weil, gut, vorher ist da jetzt so viel, was man...
Nee, es ist ja nur so, Bart hat ja versucht, Verhandlungen mit
Thorin zu führen.
Ja, das hat nicht wegen halt eben, dass er sagt, ja, hier der Drache hat die Schildstadt zerstört und ihr habt versprochen, dass ihr wieder sie wieder zu alten Glanz und Gloria aufbauen wollt, also hätte
wir ich... Hätten gerne mal und dann sagt Thorin aber sowas, ja, ihr habt uns, schuldet uns eigentlich auch was, weil ihr uns damals nicht geholfen habt und
genau, und somit brauchen wir gar nichts machen. So, da waren natürlich
alle nicht zufrieden. Verpisst euch von meiner Haustür, so.
Ja, und dann ist die Zwergenarmee aufgetaucht und ja, und dann guckten die Zwerge sich das Ganze oben von ihrem, ja, von dem Tor, was sie sich ja wieder zugemauert haben, guckten sich das von oben an und dann mit einmal kam so ein schwarzer Rabe an und dann war Dain vom Eisenberge mit seinen Zwergen, die dann halt eben nachher diese Reihe da gebildet haben.
Ja, auch die Ansprache von Dain war cool. Schenkt mir einen Moment eure Aufmerksamkeit. Verpisst euch!
Das war echt gut. Ja, also ja. Das fand ich jetzt übrigens auch, also Dain war jetzt eigentlich so der einzige Zwerg, ich sag jetzt mal so wieder mit dieser Slapstick-Action, so ein paar Mal mit seinem Kampf wieder.
Ja, da kam so Gimli-Action
auch. Echt ja, cool. Aber eigentlich sehr dezent. Also eigentlich war der dritte Teil eigentlich von den drei Hobbit-Filmen, ich sag mal, auch so der ernsteste. kann man
das. Ja, das andere war ja sonst halt quasi immer so ein bisschen Roadmovie. Also das ist so ein bisschen, wir haben so, was halt die Gefährten in einem Film gemacht haben, so wir haben ein Ziel, da laufen wir als Gruppe gemeinsam irgendwie hin und ja, im zweiten Film kommen wir dann an und jetzt war es ja wirklich so nur noch so, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, so ein bisschen auch ja, Apokalypse Now-mäßig so, also alleine auch die Szene, wo sie da ja dann so am ja, bewusst so quasi da irgendwie da am Ufer da vom See ankommen, das hatte ja schon so ein bisschen was so, das hättest du auch, es wären auch Szenen gewesen, die hättest du auch gut so irgendwie, keine Ahnung, Stürmung der Normandie oder so irgendwie verwenden können.
Ja, obwohl also, ich fand die jetzt nicht so wirklich wichtig, also die haben mich so sehr gar nicht...
Ja, wichtig jetzt nicht, ich meine, das war okay, um den ja. Also Handlungsaufbau aufzubauen, aber auch so halt, wo Bilbo dann ja da abgehauen ist von den Zwergen und halt das, den Arkenstein sozusagen dann ja rausgeschmuggelt.
Genau, hat. Weil es hat sich nämlich jetzt im dritten Teil herausgestellt, beim letzten Angriff von Smaug, als Bilbo in der Schatzkammer war, hat sich Bilbo unsichtbar gemacht und hat dann eben, weil er hat ja einen Blick vorher gesehen, dass der Arkenstein so 2 Meter neben ihm lag und hat sich dann, als er unsichtbar war, den Stein geschnappt, eingesteckt und ist weggegangen und hat das ja, keinem der Zwerge gesagt.
Wobei das halt im zweiten Teil echt nicht zu sehen ist.
Nein, natürlich also, nicht. Ich habe den Film Bild für Bild analysiert und das Einzige, worauf ich mir den Reim gemacht hatte, ist wirklich, als er sich unsichtbar macht, dass er in dem Moment dann halt eben den Arkenstein schnappt und dass man es deswegen nicht im Film sieht.
Ja, ich vermute eher so, dass der Jackson das vielleicht nicht mehr reinschneiden konnte.
Nein, doch, da...
Nein, das war, also ich, das, sehe ich, jetzt ich muss aber sagen, man konnte es aber erahnen.
Richtig.
Also,
und ich fand dann richtig toll, wie dann wirklich Thorin dann auch so langsam der Drachenkrankheit erliegt, indem er dann schon alle Zwerge da so, ja...
unter Generalverdacht.
Unter Generalverdacht, dass sie den Arkenstein gefunden haben und ihm den nicht aushändigen wollen, weil er hat alle auf die Suche geschickt und er nimmt dann wirklich nachher nur Bilbo so zur Seite und sagt, ey, zu dich habe ich Vertrauen, du bist der Einzige, den ich...
Der einzige Nicht-Zwerg, der kein Interesse an dem Ding hat.
Genau, und deswegen müssen wir irgendwas machen. Ja, und in dem Moment, wo Bilbo, man hat gesehen, er will es ihm jetzt sagen, passiert nämlich halt eben, dass die Elben und die Menschen da vor dem Tor aufmarschieren und deswegen Thorin da keine Zeit mehr hat, da mit Bilbo da weiter drüber so zu sprechen. Ja, und Bilbo selber in seiner Verzweiflung, weil er will eigentlich den Krieg nicht verhindern und sagt, es ist der Arkenstein, worum es jetzt eigentlich hier geht, ja, seilt sich in der Nacht ab, macht sich unsichtbar und geht nach... Gandalf, der inzwischen auch eingetroffen ist bei der Schlacht, beziehungsweise ist ja noch nicht die Schlacht, sondern die halten ja erstmal Kriegsrat, weil es ist ja Thranduil von den Waldelben und Gandalf.
Das ist aber auch echt der arroganteste Elb, den du je gesehen hast, ne?
Ja, aber es ist... aber
also ehrlich, ist eine Fresse zum Reinschlagen, jetzt mal ehrlich, das ist doch...
ist total super angelegt, also ja, ich finde das perfekt. Also man konnte wirklich all seine negativen Sachen, so, oh Mann, du Arschlochsohn, und helft doch endlich den Zwergen, beziehungsweise helft den Menschen.
Und also ich fand ihn gar nicht arrogant, also ich fand ihn arrogant, aber ich fand ihn halt...
Ja, für einen Elfen war
es... war der typische Elf.
Ja, sag ich ja, es war ja für einen Elfen
war es... dass er cool ist und er hat
auch... Sag ich ja nicht, für einen Elfen war es okay, aber es hat halt ständig so dieses Gefühl, dass du dachtest, so eigentlich, was du bei einem guten Elb dann ja auch haben solltest, der so ein bisschen auch als Gegenspieler angelegt ist, dass du einfach irgendwann echt mal das Gefühl hast, dass du ihn am liebsten mal am Kragen packen würdest und mal so rechts und links mal so ordentlich
ein. Bam, bam, bam.
So. Das fände ich ja auch total super. Also das mag ich auch so an diesem Charakter, also wie sie ihn so angelegt haben. Aber das ist halt so, das musste jetzt einfach mal so raus.
Ja,
also,
mit dem Lee Parcher haben sie auch den absolut richtigen Schauspieler dafür gehabt. Also das hat er großartig rübergebracht. Und ich fand es so cool, wie dann wirklich Bilbo da in diese Besprechung, wo Bart, Gandalf und Thranduil da am Beratschlagen waren, was machen wir am nächsten Tag, wie greifen wir Thorin an, wie dann reinkam und sagte, so, ich habe mir hier meinen 14. Teil von meinem Schatz geholt und dann den Arkenstein da auspackt. Und ja, das Ganze wird natürlich auch prompt am nächsten Tag
bei den Zwergen entdeckt. Und
genau, die Zwerge entdeckt und Bilbo gesteht ja auch, dass er den Arkenstein den gegeben hat, aber und auch, und genau, und dann in der Szene passte das, dass Dain von den Eisenbergen, dass er dann mit seinen Kampfwiddern und seinen Zwergen Katapulten da ankam und halt
es eben war, aber Dain war echt eine coole Sau, also der auch auf einer coolen Sau geritten ist.
Absolut.
Also alleine, dass wir halt auf dem Schwein reitet, das ist echt herrlich.
Die sind ja auch geil, oder?
Ja. Da war das doch irgendwie sowas.
Ja, ja, wobei in der Schlacht dann halt auch so, also Framdwell, der da auf seinem Hirsch geritten ist, wo der dann da so die ganzen Orks drauf hat und er dann nur einmal so mit dem Schwert so einmal die ganzen
Köpfe hat. Ja, Geweih von seinem Elch, der Elch so immer Kopf runter und dann so schwenkt links, schwenkt rechts, dann hat er oben da so 5 Orks da drin. Framdwell einfach nur einmal links knapp vorbei und alle Köpfe pusteln runter. Puh. Also der Film ist definitiv nicht was für Kinder. Selbst wenn da steht, ab 12 Jahre. Also ich glaube, manche, weil man kann ja dann auch mit jüngeren Kindern in Begleitung Erwachsenen da reingehen. Das ist jetzt nicht jetzt so der familienkompatible Film.
Ja, gut, aber das hast du halt bei vielen Filmen mittlerweile. Also jetzt zum Beispiel so die letzten Harry Potter Filme hat man da auch so gedacht, so okay.
Ja, das stimmt.
Also das ist halt ja mittlerweile eh so eine Diskussion, die ja auch bei Jugendschutzgeschichten geführt wird, dass das heute eh lascher gehandhabt wird. Also generell ist ja auch so, dass man da Sachen anders mittlerweile schneidet. Das ist ja eh nochmal ein Thema, was wir vielleicht auch mal gesondert behandeln können. Ich sage nur, dass es mittlerweile Zombie-Filme gibt, wo kein einziger Tropfen Blut fließt, damit man sie noch in den USA als 13er-Film durchkriegt.
Ja, ein richtiger Zombie-Film halt.
Ja, genau, wo die Zombies dann noch nicht Zombies genannt werden dürfen.
Richtig. Genau.
Ein Kotzen, oder?
Ja, nun, das ist halt...
Es ist halt eine Entwicklung.
Ja, vor allem ist halt das Problem, dass da halt das meiste Geld zu holen ist. Deswegen werden die meisten Filme halt auf diese Altersklasse sozusagen angelegt. Stimmt,
ja.
Ja, aber zurück zum Hobbit. Ja, die Schlacht, also dann kommen die Orks ja noch um die Ecke.
Und ja, aber man muss ja sehen, es sind ja zwei verschiedene Parteien von Orks. Einmal hast du die Orks, die von Azog angeführt werden, die ja wirklich gleich am Anfang mit rein in die Schlacht sich reinstürzen, beziehungsweise das sind ja die durch diese Tunnel kommen, die diese Wehrwürmer da gefressen haben.
Das erinnert ja echt so ein bisschen an Dune, oder?
Ja, ja, wie die Wehrwürmer da rauskamen, habe ich auch gedacht, oh Mann, warum haben sie sich sowas? Aber ja, ich glaube, man kommt bei solchen Sachen immer auf das gleiche Design, weil wenn du irgendwelche Würmer hast, die sich durch die Erde bohren, fressen, was auch immer, dann muss vorne irgendwie ein dickes Maul sein, was alles zerstört und zertrümmert und ja.
Du meinst, Dune hatte einfach, war seiner Zeit da einfach voraus, ja, oder?
Total weit. Beziehungsweise der Autor Frank
Herbert. Ja. hat einen ultimativen Standard gelegt.
Hat alles richtig gemacht. Ja, auf jeden Fall kamen da, und es gibt ja noch die zweite Ork-Armee, und zwar, das ist ja so, dass da Tauriel und Legolas dahin unterwegs sind, nach Gundabad, weil die verfolgen ja Azog, und Azog hat ja da seine Heimatfestung. Dol Guldur war ja für Azog und Gundabad ist für Bolg. Und dann gab es ja erstmal diese riesige Armee von Fledermäusen, die ja schon relativ früh in der Schlacht dann auch eingreifen. Und natürlich zieht aus Gundabad auch ein Riesenheer von, ja, auch wieder irgendwelche dunklen Unterorks, also wieder neue Züchtungen, die man eigentlich jetzt nur für die Schlacht gezüchtet wurden.
Ja, wobei das halt echt so ein bisschen halt war, okay, das war okay, dass sie das jetzt, also ich kann verstehen, warum sie das jetzt nochmal gemacht haben, weil sie jetzt einfach das Budget hatten und die Technik und so weiter. Aber andererseits ist dann auch so ein bisschen so die Frage, wenn sie jetzt solche coolen Orks jetzt schon quasi in der Schlacht vorher haben, warum haben sie die dann später nicht mehr?
Ja... Es ist ein anderes.
Wahrscheinlich Orks eine begrenzte Lebensdauer haben und immer nur für eine Schlacht gezüchtet.
Nee, und du musst auch zwischen Herr der Ringe und Hobbit sind ja 60 Jahre. 60 Jahre,
weiß ich
und
alles.
Und Saruman hat ja seine Orks gezüchtet, damit die halt bei Tag gehen können. Und deswegen müssen die halt anders aussehen.
Wobei die Orks jetzt ja auch bei Tag gehen, also Hobbit.
Das stimmt allerdings.
Ja, die gehen aber eigentlich jetzt bei Nacht durch die Tunnel von den Würmern.
Ja, aber jetzt zum Beispiel.
Aber sie kämpfen bei Tag.
Das ist richtig. Es ließ sich nicht vermeiden. Es gab das bessere Licht bei der Schlacht. Damit sie den Aussichtsturm besser sehen können, wo Azog seine Kommandos gab.
Naja, das hat sie bei Helms Klamm auch nicht aufgehalten.
Genau.
Naja, gut, das sind halt so kleine. Ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau.
Ja, obwohl, da hatte ich jetzt war ich ein bisschen verwirrt, weil man hatte ja im Ende von Smaugs Einöde gesehen, wie Legolas sich ein Pferd schnappt und hinter den Orks hinterher reitet.
Ja, und da ist gar nicht mehr drauf eingegangen worden.
Da kam kein Anschluss. Da habe ich mich auch ein bisschen. Hallo, wie, ja.
Wieso? Ich denke mal, dass da einfach auch was vielleicht so ist. Extended-Fassung. Ich meine, der will, Herr Jackson will ja auch diese Extended-Fassung, die dann jetzt noch kommt, auch noch mal eine halbe Stunde länger machen.
Ja.
Da muss ja auch irgendwas dann rein.
Du, ein paar Sachen. Also, ich gehe davon aus, wie gesagt, dass Dol Guldur noch ein wenig verlängert wird.
Ja, ich hoffe
doch. Also, ich fand dieses ganze Reiten nach Dol Guldur, fand ich irgendwie über. Weil im Grunde genommen haben sie nur das Licht gesehen und die Fledermäuse.
Das war
jetzt Gundabar.
Gundabar, Entschuldigung. Weil das war echt über, oder?
Ja, ich hoffe da, wie gesagt, auf die Extended Version. Ich habe so die Vermutung, weil dann ja diese Anspielung auch kam, dass da Licht an ist. Also ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß jetzt halt nicht, ob es reinkommt. Das war halt bei einer ganz frühen Fassung, als es noch zwei Filme waren. Dass es auch eine Stelle zwischen Saruman und Sauron geben soll, wo sie quasi ihr Bündnis sozusagen schmieden.
Ja, genau, das Sauron.
Und damit rechne ich jetzt ehrlich gesagt, dass sowas irgendwie auch gerade so in der Extended Version dann auf jeden Fall nochmal thematisiert wird.
Ja, ich finde es cool. Ja, Extended Version ist gebucht.
Gekauft.
und gekauft, obwohl wir da jetzt nur spekulieren können. Aber
natürlich, klar, ist ja noch ein Jahr von jetzt sozusagen.
Ja, circa. Aber ich denke, die wird wieder etwas eher erscheinen, weil es einfach kein vierter Film zum Promoten ist.
Ja,
deswegen wird er im August Anfang, wird sie rauskommen.
Meinst du August?
Ich ja. Glaube, ja, ist beim Rückkehr des Königs auch so gewesen. Da kam schon im April, Ende April die Kinofassung
stimmt,
und im
August
kam schon die Extended-Fassung raus. Ich vermute einfach, dass das jetzt genauso sein wird. Und natürlich, es gibt natürlich die Trilogie-Box, das ist ja auch schon bestätigt worden. Und es wird ja noch die Sechsfach-Box geben mit allen sechs Filmen aus Mittelerde.
Zum Glücklichwerden. Für alle die Leute, die die anderen Filme schon im Regal stehen haben.
Oder eben noch nicht.
Ja, ich glaube auch eher, dass das die Zielgruppe ist. Also, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, da werde ich mir jetzt die Sechserbox jetzt nicht hinstellen, wo ich jetzt alles andere schon...
Nein, natürlich nicht. Hallo? Nein, so viele Leute, für uns ist das nichts.
Ja, sagst du, nachher hast du da wieder irgendwie zig neue Extras drauf und...
Ah, wo ich so als Bonusmaterial-Fetischist da
ja.
meine Finger nicht verlassen kann.
Das ist halt ganz schnell gefahren. Dann haben wir es bei Star Wars, wo dann irgendwann sagst, gut, dass er die Rechte verkauft hat. Wir haben endlich die Endfassung. Oh ey, nervig, oder? Nervig ohne Ende.
Das sagst du. Ich meine, die anderen, ich rechne damit, dass sobald die Verträge 2020 mit Fox auslaufen, die anderen Filme auch nochmal ins Kino kommen.
Ja, warum denn auch nicht?
Also Episode 1 bis 6. Ich denke, also 4 hat ja Fox lebenslange Rechte dran. Ich vermute mal, dass sie da irgendwie dann eine Sonderregelung finden werden.
Genau.
Die anderen Filme fallen halt 2020 an Disney zurück.
Ja.
Und wir hatten es ja auch schon im Podcast zur Celebration thematisiert. Bernfried hat ja die 3D-Fassung zu Episode 2 schon ansatzweise gesehen. Also das Ding ist ja schon fertig.
Ja, und es sieht fantastisch aus, um das jetzt nochmal hier eben kurz zu erwähnen. Also die 3D-Konvertierung haben sich nach der Kritik an Episode 1 haben die wirklich bei Episode 2 haben die richtig Tiefe reingebracht.
Ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht. Ich meine, wenn sie, das sehe ich die Gefahr jetzt, also wenn sie jetzt so lange warten und jetzt auch gerade so, wenn solche Filme wie halt Hobbit jetzt halt auch wirklich nochmal die Messlatte nochmal höher legen, weil ich gründe, weil das ja auch eigentlich eine, muss man mal so sagen, diese drei Filme für jetzt Weta als hauseigene Special Effects Firma, war ja schon auch so ein bisschen so ein langgezogenes Werbevideo nach dem Motto, was wir alles heute mit CGI
machen. Ja, Moment, aber ich denke auch, das wird auch nötig sein, weil für Avatar 2, 3 und 4, wo die ja auch wieder mit eingespannt sind, werden die auch sicherlich für den Cameron einiges vom Stapel lassen müssen.
Das hoffe ich doch, davon gehe ich doch aus. Also,
ja, gehe ich auch.
Das ist alles nichts, wenn die Story schlapp ist.
Richtig.
Weißt du, das nützt alles nichts, weil bei Herr der Ringe ist ein geiles Buch dahinter.
Ja. Hobbit ist als Kinderbuch auch ein geiles Buch. Also für drei Filme, wenn wir jetzt schon mal so ein ganz...
Bei dem Thema sind, genau. Was sagt ihr?
Fazit machen.
Genau, hättet ihr gesagt, hättet ihr jetzt auch gesagt, wo ihr alle drei Filme gesehen habt, hättet ihr gesagt, ja, drei Filme war die richtige Entscheidung oder sagt ihr, nee, zwei Filme, wie es mal geplant war, hätten es auch getan?
Also ich glaube, zwei Filme
hätten es auch getan. Ja, sag ich auch. Also es ist halt so ein bisschen so, dass man jetzt endlich halt so...
Also so sehr ich Mittelerde liebe, auch so sehr ich Mittelerde liebe, wie es auch filmisch umgesetzt ist, aber es gibt einfach ein paar Sachen, die dann die Sache zu lang machen und wo ich auch sage, nee, das muss ich alles nicht zusätzlich erfahren, beziehungsweise eine straffere Handlung hätte auch zu einem schöneren Kino-Filmerlebnis geführt.
Ja, zu einem runderen Ding einfach. Ja. Ne? Also das wäre ja so, als wenn man quasi halt auch sagt, so ja, man hätte jetzt, keine Ahnung, die Herr-der-Ringe-Bücher hätte man zum Beispiel, hätte man da 6 Filme rausgemacht oder so. Das wäre dann wahrscheinlich ähnlich lang gewesen. Ich meine, klar gibt es auch bis heute immer noch Kritik von Fans, die sagen, dass ein Tom Bombadil doch eigentlich unbedingt in die Handlung reingehört und dass der halt fehlt in den Filmen. Aber andererseits jetzt mal...
Also das fand ich jetzt zum Beispiel, Beorn fand ich total super, dass er drin vorgekommen ist.
Ja, wobei, also das war ja mehr so ein Huch, ich tauch mal auf. Also,
ja, also ja,
das nur Moment, wir müssen jetzt unterscheiden wieder zwischen zweiten Teil und zwischen dritten Teil. Also,
ja,
also jetzt, die Schlacht der 5 Heere, ganz klar, da ist Beorn nur am Ende, ich sag mal, für gefühlte eine Millisekunde zu sehen gewesen, beziehungsweise er ist ja mit den Adlern angekommen, eben, hat sich fallen lassen, hat sich in Bär verwandelt und hat da mal ganz
aufgeräumt.
Das war aber insgesamt, ich sag mal, vielleicht 10 Sekunden Filmzeit.
Ja.
Da weiß ich jetzt auch schon aufgrund, es gibt ja hier die Hobbit-Chroniken, da ist nämlich Beorns Einsatz in der Schlacht etwas ausführlicher dargestellt, sodass ich dann einfach sage, er wird in der Extended-Fassung sicherlich ein bisschen mehr Screentime bekommen.
Ja, ich hoffe doch, weil jetzt wirkt das, also das ist auch so ein bisschen, auch wieder Jammern auf hohem Niveau, aber jetzt wirkt diese Schlacht halt so ein bisschen so wie die Schlacht der 4 Heere und die Tiere waren auch noch da.
Ja.
Also das fand ich, weißt du, das war so absolut bumm, wo hast gedacht, oh geil, nochmal eine neue Wendung und dann Ende.
Ja.
Das war über, das hätten sich eigentlich dann, entweder hätten sie es, vor allen Dingen der Film ist ja nicht so lang wie die anderen beiden.
Nee, das ist schon mal
positiv. Ja, die 5 Minuten, die hätten den Cool jetzt auch nicht fett gemacht.
Nee, die hätte man auch locker noch gehabt. Also,
die hätte man locker noch gehabt, genau.
Also ich vermute mal eher, dass man halt sagen wollte, okay, man hat vielleicht auch bewusst jetzt Material zurückgehalten, weil man halt diese Extended Version noch bringen will und man jetzt halt zum Beispiel sagt, also eine halbe Stunde erwartet man einfach, wenn man eine Herr der Ringe Extended Version kauft. Da will man keine
Filme. Ja, aber da gibt es so viele andere Möglichkeiten, diese halbe Stunde zu füllen.
Weißt du? Brauchst du
nicht. Nein, also jetzt...
Hallo, Kinobesucher haben auch Rechte, ja? Die bringen auch eine Menge Knete rein. Und nicht jeder.
Es geht ja auch darum, dass der Film eine runde Handlung hat und nicht zu sehr abgehackt wird.
Ja, wobei, also das finde ich, ist halt einfach gut klar gehört dazu. Ich meine, sonst hätte man es vielleicht irgendwie ganz rauslassen sollen oder so. Aber es war halt auch so, dass diese, diese Schlacht halt so ein bisschen sich halt auch ja verlagert dann in diese Einzelkämpfe auf diesen Turm, auf den Azog dann steht. Also das ist
ja, die Rabenburg, das ist ja dieser Aufsichtsturm, die ist ja genau zwischen dem Erebor, also zwischen das Tor und der Tal der zerstörten Stadt, wo ja dann die Leute von Seestadt geflüchtet sind, weil da sind ja wenigstens noch ein paar Häuser da, die noch einigermaßen stehen, dank weil Steinhäuser sind und nicht jetzt hier wie die Seestadt, die ja halt eben komplett abgebrannt ist. Und die lassen sich da ja nieder, die Leute von Seestadt. Und Azog steht dann quasi dazwischen und kann richtig einmal die Orks dirigieren, die Tal angreifen sollen und einmal die Orks dirigieren, die mit den Elben und den Zwergen und den Seestadtleuten am Kämpfen sind.
Ja, und dann halt Thorin mit seinen besten Kriegern losreitet, um Ork-Ärsche zu treten.
Ja, aber wir haben ja dann so jetzt wieder so, ja, ich sag jetzt mal so mehrere Fäden, die dann so abgeschlossen werden. Einmal hast du die Sache mit, dass sich Thorin um Azog kümmert. Dann hast du die Sache, dass Tauriel und Kili, die beiden, der Zwerg und der Elb, also Kili ist der Zwerg und Tauriel ist die Elbin. Um das mal nochmal klarzustellen.
Es war das Beorn und Lucien-Prinzip all over again.
Ja, War aber, fand ich, sehr angemessen umgesetzt.
Absolut, also für Tolkien, also muss man halt auch sagen, also das wird ja auch im Netz viel kritisiert, muss man leider sagen, Leute, ihr habt keine Ahnung, das ist ein Grundmotiv bei Tolkien, dass sich halt ein Sterblicher in eine unsterbliche Elbin verliebt oder andersrum.
Genau.
Und deswegen ist das einfach so, das gehört einfach irgendwo rein, das hat man in Herr der Ringe und von daher ist jetzt auch nicht schlimm, dass Herr Jackson das nochmal genommen hat.
Nee, fand ich gar nicht.
Also fand ich total super.
Ja.
Das ist, klar kann man jetzt sagen, alles schon im Herr der Ringe gesehen, aber tut mir leid, dann habt ihr Tolkien einfach nicht verstanden. So.
Ja, so hart
wird es. Tut mir auch leid, ist die klassische Heldengeschichte.
Genau.
So, und dann,
ja, findest du überall.
Ja, und dann hast du ja auch noch hier, bevor Bolg sich da Kili und Tauriel widmet, hast ja noch das, ja, Legolas sich noch um Bolg kümmern muss. Beziehungsweise da, da kommt es zu so einer
Sache,
wo ich
mich kurz rausgerissen hat.
Ja, also die Geschichte ist so, man sieht diesen Rabenfels und da ist eine Schlucht, dann auf der anderen Seite ist Legolas, hat da die Orks in dem Turm, wo er ist, abgemurkst und sieht dann auf der gegenüberliegenden Seite, oh, scheiße, da sind ja doch meine Zwerge, die ich doch unbedingt irgendwie beschützen muss, in Gefahr. Wie komme ich rüber? Ja, er schnappt sich so einen riesen Mega-Ork, rammt ihm da so ein Schwert in den Kopf senkrecht rein und steuert mit ihm da so den Ork gegen den Turm und der Turm fällt einmal runter über die Schlucht, bleibt dann auch schön passend liegen, sodass er dann rübergehen kann. Und natürlich kommt ihm Bolg entgegen, weil er hat ja noch eine Rechnung offen, Bolg und Legolas
in Kampf, Seestadt.
In Seestadt, haben sie ja quasi abgebrochen. Ja, und der Kampf an sich ist super in Szene gesetzt, aber dann gibt es leider so eine Sache wie dieser Turm, der da runtergefallen ist und noch stabil da liegt und die nutzen sie als Brücke und aber allmählich während des Kampfes fängt er an zu bröckeln. Ja, und dann ist es dann einfach so, dass einmal der Turm quasi drei Viertel da wegfällt und Legolas auf einen der Steine steht, die da mit runterfallen und dann nochmal eben darauf Absprung nimmt, auf den nächsten Stein, der runterfällt und wieder quasi wie durch so eine herabfallende Steintreppe wieder nach oben hinkommt in Richtung Bolg.
Läuft. Ja, und das sah halt, also das ist eigentlich als Elb-Action auch cool, aber da fand ich, sah das CGI. Für einen Moment hat man halt, es hat es einem da irgendwie rausgerissen, weil das irgendwie künstlich aussah in dem Moment. Also das war so ein bisschen so, keine Ahnung, ob es halt nicht richtig fertig geworden ist oder ob man da nicht genügend Priorität drauf hatte. Auf jeden Fall hat mich das in dem Moment irgendwie, weil das so künstlich aussah, halt irgendwie voll
rausgerissen. Ja, genau.
Für einen Bruchteil einer Sekunde, wo ich dachte, ey, scheiße, das ist doch alles nicht real, ihr Schweine.
Was?
Ja,
verdammt. Ich fand das damals schon, fand das schon ein bisschen so Elben-Overacting, als er da in Rückkehr des Königs da diesen Olifanten da runtergemacht hat.
Gegen Hobbit 3 ist Rückkehr des Königs ja wohl dezent.
Genau, eben drum. Und deswegen fand ich das jetzt, also mir ist klar, dass die Filmemacher dann immer so dieses Motto haben, ja, für den nächsten Film muss es größer, besser, toller werden. Aber, da hat es mir dann auch ein bisschen, also es war lustig anzusehen und ich hatte auch richtig Spaß, als ich das gesehen habe, aber irgendwie war dann
der kleine Ticken einfach so ein bisschen auch, ich will jetzt nicht, das Rad so ein bisschen überdreht, also so, als wenn du gutes Essen kochst und es eigentlich reichen würde, wenn du es auf 5 kochst, aber du dann den Herd, weil du irgendwie schneller fertig werden willst, auf 6 drehst oder so, weil du dann irgendwie glaubst, das bessere Ergebnisse zu verzielen und dir dann ganz unten im Topf der Scheiß so ein bisschen
anbrennt. Ja, und sagst, ein bisschen Salz hilft nicht, nämlich noch ein bisschen mehr Salz.
Ja, genau, und dann
ist das Gericht nicht mehr so ganz so lecker.
Aber immer noch super.
Ja, unterm Strich immer noch super. Das finde ich auch, so wie die Sache mit Kili und Fili gelöst ist und Tauriel, fand ich total herzerwärmend. Genauso auch wie der Schlusskampf, den Tauriel mit Bolg hatte dann, beziehungsweise Legolas mit Bolg und dann ganz zum Schluss halt Thorin und Azog. Eigentlich muss man noch erwähnen, dass Thorin ja, wir haben ja erzählt, er ist innerhalb vom Erebor, haben die sich hinter dieser Mauer verschanzt, die da neu gebaut haben. Aber im Laufe der Handlung ist es einfach so, dass sie einen Ausfall machen, weil sie Dain, die Eisenzwerge, weil sie die helfen müssen.
Ja, beziehungsweise Thorin so langsam so ein bisschen auch zur Vernunft kommt und sie erkennt so, oh scheiße, ich habe...
Das habe ich angerichtet.
Genau, ich habe ganz großen Mist gebaut und halt versucht, so halt auch wieder typisch klassische Heldensaga, seine Missetaten sozusagen jetzt zu korrigieren, indem er sich halt opfert.
Genau, und dann sieht man wunderschön, wie die Zwerge so einen Ausfall machen, indem die vom Tor wegstürmen, dann in so einer V-Form nach vorne preschen und du siehst wirklich alles, was da im Weg ist, wird niedergemacht. Also das sieht richtig, richtig kämpferisch aus. Das macht einfach Spaß zuzugucken. Und dadurch, dass sie dann da ihr Erebor verlassen, sind sie halt eben auch mitten in der Schlacht und deswegen kommt es auch dazu, dass er Thorin sieht hier, oh, da vorne oben auf dem Rabenberg, da steht Azog und gibt die ganzen Befehle, ich muss und zu dem hin.
Genau, weil wir haben ja noch eine Rechnung offen.
Und wenn ich den Anführer da oben töte, dann verläuft die Schlacht auch nicht mehr so in geordneten Bahnen und die Orks können dann nicht mehr so sehr reagieren, dass sie gegen die Elben und die anderen Zwerge eine Chance haben.
Ja, halt daran, weil die halt ein verdammt geiles Kommunikationssystem haben. Was also für Orks eigentlich, wo ich sagen würde,
fortschrittlich.
Orks haben das raus. Respekt.
Ja? Ja, nun, es gibt ja immer ein paar intelligentere Orks, die Kommandos geben und dann gibt es halt
Ich glaube, dann sieht man schon, dass da irgendwas anderes noch hintersteht, ne? Weil.
Das sowieso. Ich meine, also das. Man muss ja auch sagen, Azog ist ja nun jetzt auch kein junger Ork mehr, ne? Also der hat ja auch schon einiges an Erfahrung sammeln können und.
Richtig.
Aber klar, also wenn Orks halt eins können, ist es halt stumpf halt durch ihre Masse bestechen und halt. Aber halt war eine sehr nette Sache, vor allem, weil man dann halt sozusagen ja den großen Showdown zwischen den beiden jetzt hatte, was jetzt sich ja auch so ein bisschen so immer durch die drei Filme jetzt ja auch gezogen hat, ne? Also gut, im zweiten jetzt am wenigsten sogar noch, aber also da gibt es ja im Grunde keine direkte Konfrontation.
Genau.
Dann halt so, sondern nur diese Verfolgungsjagd, aber jetzt halt so nach dem Motto hat die auch dieses typische Dreigliedrige, weißt du, erst einmal sozusagen bei Moria, wo man sich ja einmal vor ewigen Jahren schon getroffen hat, ja, wo die Legende sozusagen geboren wurde, dann halt im ersten Teil, wo man dann halt den brennenden Holzscheit nochmal aufgenommen hat und auch nochmal Ork-Ärsche getreten hat und dann halt jetzt im dritten Teil, wo man jetzt sozusagen die Rechnung unterm Strich zumacht. Fand ich auch cool, diese Schlacht, wobei halt auch wieder so ein bisschen so dieses Typische da drin war. So nach dem Motto, ich habe ihn jetzt getötet und dann war er aber natürlich noch nicht tot, sondern trieb dann da ja noch im See rum und ja, es ist halt auch
ja, so. Ja, das war so ein bisschen, du dann erst im ersten Moment dachtest so, toll, ja.
Ja, da kommt noch was.
Dann aber sofort dachtest, wo der so schon so treibt, ist doch klar, dass der
nicht noch kommt. Also es ist auch ein bisschen so, Standard.
Wobei das immer noch unlogisch ist. Für mich als Techniker, ne?
Ja.
Schmeißt du mit einem Anker runter, ja? So ein Anker zieht nach unten. Und dann treibt er nicht. So lang ist die Kette nicht. Und so schwer war der Typ nicht, ja? Das ist so eine Sache, wo ich so denke,
ey, mit Erde und Physik, das geht doch manchmal auch gar nicht.
Vielleicht hat er auch
viel über also Scharfes gegessen. Erde gelten die gängigen Physik.
Das schon, aber du musst vielleicht auch berücksichtigen, vielleicht hat Azog einfach auch scharf gegessen und regelmäßig im Wasser gepupt. Das hast du nur nicht gesehen und hat deswegen Auftrieb gehabt.
Das sind jetzt Dinge, die ich eigentlich nicht.
Wo ich nie gedacht hätte, das ist mal ein Thema wie ich im Podcast. Ja,
ja, aber ich weiß, das war so ein bisschen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Es war halt.
Ey Leute, das wissen wir doch, dass das nicht funktionieren kann, ja, aber ja gut, das ist halt genauso unlogisch wie das.
Da ist es so schön Kinomagie.
Ja, wie Dennis immer sagt, das ist Film, nicht drüber nachdenken. Ja, einfach sitzen und genießen.
Peter Jackson wird dir einfach sagen, im Schneideraum hat mit irgendwie zig Überstunden hat das total Sinn gemacht. So.
Genau. Genauso ist es. Ja, da kommen wir eigentlich auch schon langsam zum Ende.
Zum Ende?
Zum Ende.
Zum wirklichen Ende.
Von dem Film. Und
man quasi auch ein Übergang, also es ist ja im Grunde kein wirkliches Ende, es ist ja ein Übergang.
Ja, und ich hatte, ich hatte meine Taschentücher nicht dabei und das war
ein
verhängnisvolles Ende. Das waren dann meine Armärmel waren dann nachher nass, weil ich mir immer da durchs Gesicht wischen musste. Ich hatte echt, es fing eigentlich schon an so hier mit Tauriel und Kili und dann
ja, wo Legolas noch losgeschickt wird, einen bestimmten Waldläufer zu suchen.
Richtig.
Ja, das war nämlich, das fand ich zum Beispiel einen sehr guten Übergang. Das ja, hat ja mir persönlich richtig gut gefallen dieses Jahr. Dann geh doch mal und such mal.
Genau. Das wo man, war eine Geschichte, obwohl Aragorn ja nicht erwähnt wurde, sondern einfach nur gesagt wurde, ja, hier, Streicher.
Ja, genau, Streicher. Ja, aber man wusste halt, wer es ist. Also das war halt auch wirklich so nach dem Motto, jetzt nicht so diese Holzhammer-Methode, sondern wirklich so einfach nur dieser dezente Hinweis, wie halt Peter Jackson das halt auch sonst im Herr der Ringe halt auch so zwischendurch bei einigen Sachen immer schon mal hatte. Also einfach nur, da war wieder echt so diese voll alte Magie dann auch da, dass man gemerkt hat, so okay, das ist jetzt so dieser Übergang. Also als ich aus dem Kino kam, ich hatte echt Bock, jetzt Herr der Ringe zu gucken.
Ja, also es ist so, man muss jetzt wirklich sagen, die letzten 15 Minuten vom Film haben eigentlich alles, was so in der Schlacht einen so ein bisschen wieder runtergezogen hat, weil man sich da so ein bisschen irritiert gefühlt hat, hat das wieder komplett rausgerissen. Und einfach wieder gesagt, oh, jetzt es macht einfach wieder Spaß in Mittelerde da zu wandern und sich das...
Ja, genau, ja, wo dann auch, dann halt auch cool, wo sozusagen Bilbo und Gandalf darüber reden, dass er ja doch einen Zauberring hat und Gandalf noch so diese Warnung mitgibt, so dass mein Motto, Zauberringe benutzt man nicht leichtfertig.
Genau.
Und sagt dem Motto, ich habe eigentlich schon gecheckt, dass du da irgendwas gefunden hast, kleiner Hobbit. Ich nur jetzt halt nicht wirklich das gesehen hat, was es wirklich war, sondern eigentlich dafür, dass für irgendwas anderes gehalten hat.
Genau.
Aber ist halt...
Ja. Er wusste halt nicht definitiv, vielleicht auch nicht hundertprozentig sicher, dass es der eine war.
Nein, das wusste er nicht. Nein.
Also er wusste nur, hallo, du hast da was mitgehen lassen.
Richtig.
Das war ihm bewusst, aber er wusste jetzt nicht, dass es der eine war, weil wenn er das gewusst hätte, hätte er ihn den bestimmt nicht behalten lassen. Ja?
Nee, dann hätte er gesagt, gib mal, also wir müssen ganz schnell nochmal...
Wir müssen mal drin drehen.
Ja, ja.
Wir machen einen Adlerflug direkt
genau, das Berg
und werfen das dann ab. Das hat ja auch hier How It Should Have Ended, haben die ja das Ende des ersten Hobbit-Films, haben die dann ja so enden lassen, indem sie halt dann da... Gandalf da über den Berg fliegt und den Hobbit einmal schüttelt, sodass der Ring rausfällt.
Ja, aber das ist ja eine generelle Geschichte, die immer wieder aufkommt.
Ja, klar. Ne? Die Tolkien ja auch so ein bisschen so erklärt hat, so ja, dass die Adler halt wählerisch sind, aber weil ihm das auch klar war, dass er da eigentlich ein Riesending geschaffen hat, dass man eigentlich auch hätte gleich zu dem Berg hinfliegen können. Ne?
Egal.
Aber dann hätte man halt keine 3 Bücherfolgen schreiben können. Das ist halt, ja.
So sieht's aus. Ja, mein Gott, es war halt eben, er wollte sich halt eben eine Saga erschaffen. Und das
ja, das ist ja auch okay. Ich meine, das haben andere Fantasy-Saga ja auch so, dass man denkt so, oh Mann, die Handlung ist jetzt aber auch echt doof. Also zum Beispiel auch Game of Thrones hat das ja auch regelmäßig, wo man denkt so, Mensch, Eddard Stark, du und deine Ehre, hättest du jetzt mal einmal deine Klappe gehalten, wärst du vielleicht noch am Leben.
ZB.
Genau. Und ist tot?
Hallo, Sean Bean stirbt doch immer.
Ja, das ist klassisch. Da gibt es ja dieses berühmte, wir erzählen euch jetzt Games of Thrones, erster Teil, Haus von Stark. Und jetzt erzählen wir euch Games of Thrones und Sam Bean spielt mit. Ratet. Ja, das ist Tradition da. Hallo.
Ich bin ja mal gespannt, wann der erste Film kommt, wann er überlebt.
Nie.
Vielleicht hat er das auch so im Vertrag stehen, so nein, ich kann das Drehbuch nicht annehmen, ich muss mindestens eine coole Todesszene haben. Sonst unterschreibe ich nicht, sonst bin ich nicht dabei.
Ja, wer weiß.
Wahrscheinlich.
Naja, auf jeden Fall sehr cool halt auch so dann, dass die Sackheim-Beutlins da halt das Hab und Gut vom Bilbo versteigern.
Die versteigern es nicht, aber ja, es ist ja so, Bilbo kommt im Auenland an und sieht einfach nur eine riesige Aufmarsch bei sich vorm Bühl und denkt sich, was ist das? Und mit einmal sieht er, wie die Leute da Sachen wegschleppen, die er dann erkennt, ey, das ist ja aus meiner Wohnung, aus meiner Hobbithöhle ist das ganze Jahr und er sich dann da durchschlägt bis zum Auktionator, weil es findet eine Auktion statt. Weil man hat, Bilbo ist vor irgendwie 13 Monaten weggegangen und nach 12 Monaten wurde einfach erklärt, dass er tot ist, weil man keinerlei Nachricht von ihm gehört hat. Und das Beste fand ich noch, wo alle um ihn herum und eben die Sackheim-Beutlins auch so getan haben, als ob sie ihn nicht kennen würden. Und der Auktionator sagt, bitte, bitte beweisen Sie, dass Sie Bilbo Beutlin sind. Und er Moment!
Ich habe da ein Dokument.
Dann hat er noch den alten langen Vertrag da, den er mit den Zwergen geschlossen hat und dann stand halt eben sein Name drauf und okay, sie sind Bilbo Beutlin, dann können sie ja wieder in die Hobbit-Höhle einziehen.
und sie kriegen alles wieder. Also das war ja auch ein bisschen im Buch, war es ja wirklich nur, dass er sich da ja auch aufgeregt hat. Das hat man auch ganz kurz gesehen, dass die Sackheim-Beutlis halt selbst das Besteck von ihm in der Hand haben, wo sie
ja, das kommt ja, das kommt ja nochmal wieder im Herr der Ringe.
Ja, genau, richtig. Im Herr der Ringe kommt das dann ja gerade in der Extended-Fassung.
Das ist ja das Coole, ja, dass in Herr der Ringe wirklich nochmal wiederkommt, dieses...
Also es gibt etliche Querverweise vom Hobbit zum Herr der Ringe und auch umgekehrt vom Herr der Ringe zum Hobbit, halt eben die Sachen, die im Herr der Ringe erwähnt wurden, die man jetzt im Hobbit vorher schon sehen kann.
Ja.
Und das ist natürlich sehr, sehr gut verknüpft worden. Also da hat natürlich, ich denke, da hat der Jackson natürlich auch Spaß dran gehabt, da einfach diese Brotgruben zu legen für die Fans.
Ja, vor allem er jetzt ja wirklich so auch die, also gesehen hat, dass man das einfach richtig machen muss. Also jetzt nicht so wie zum Beispiel, ich nehme jetzt mal als Negativbeispiel einfach wieder Star Wars, wo man eigentlich das so abgehackt hat, also wo ja George Lucas das dann so gemacht hat, sondern da auch wirklich sich da Zeit für genommen hat, dass man einen Übergang hat, sodass man jetzt auch sagen kann, also jetzt zum Beispiel kommende Generationen von Filmfans einfach sagen kann, okay, nicht so wie wir jetzt sozusagen, die halt jetzt sozusagen die Filme in der falschen Reihenfolge gesehen haben, sondern die dann wirklich sagen, können, okay, ich fange jetzt mit Hobbit an und gucke dann Herr der Ringe weiter.
Ja, und wo ich jetzt mit Brotgruben noch zugange bin, guck dir mal den ersten Teil von Eine unerwartete Reise an, wo der alte Bilbo in der Kiste kramt und weil er da seine Sachen rausholen will. Und dann siehst du einmal, hast du so eine Klaue, die da ist. Und ursprünglich hatte Jackson geplant, ja, das sollte eine Klaue von Smaug sein. Aber er sagte, nachdem wir dann den zweiten Teil gedreht haben und Smaug immer größer wurde, konnte das nicht mehr die Klaue von Smaug sein. Sagte, also das hätte dann einfach von den Dimensionen nicht mehr gepasst. Da sagte er, das wird dann irgendwie aus dem Trollstollen wird er sich da irgendwas mitgehen lassen haben. Und was ich noch schöner fand, du findest da in dem, du findest ja auch das Schwert, stichlich ja da und auch eine Schachfigur von Beorn.
Ja.
Ganz oben in der Ecke siehst du, und dann siehst du, das ist eine Schachfigur von Beorn, die ja im Smaugs Einöde mal so ganz kurz ins Bild kommt, wo dann da so eine Maus entlangläuft und dann die zu den schlafenden Hobbits überschwenkt, die dann wach werden. Und ich finde sowas auch richtig toll, dass man wirklich im ersten Teil schon die Verknüpfungen zum zweiten beziehungsweise auch zum dritten Teil dann so sieht, weil er einfach da die Spuren schon gelegt hat.
Absolut.
Yes.
Yeah. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir, was den Hobbit an, also den...
Nein, noch nicht Hobbit am Ende.
Geht. Noch nicht am Ende. Wir müssen über die Extended, oder?
Was Nein, wir müssen noch erstmal drüber reden. Effekte?
Ach so, ja, okay.
Also, ich sag mal, bei der Schlacht der Fünf Heere, es ist klar, es sind alles computergenerierte Orks und Trolle und Zwerge. Manchmal sah es gut aus, manchmal sah es nicht so gut aus. Also irgendwie, bei manchen Aufnahmen war klar, das war noch nicht so der letzte Schliff, der letzte Glanzpunkt noch nicht gesetzt. Und bei anderen sah es so echt aus, dass man sagte, okay, die Kamera stand daneben und die haben einfach nur Live-Action da gefilmt.
Ja, das ist halt, wird ja auch so ein bisschen an dem Film kritisiert, dass jetzt die Orks ja quasi alle auch nur noch, also die aus dem Computer kommen und jetzt nicht mehr so,
Ja, die kamen ja im Hobbit selber ja auch schon aus dem Computer.
Ja, aber...
Also im ersten Teil, weil da hatten sie ja auch erst gedacht, sie machen die in voller Kostümierung und machen das so wie bei Herr der Ringe. Aber dann haben die festgestellt, dann kriegen die das so mit den Gesichtssachen und so nicht hin. Und dann haben die ja alle, die Leute haben zwar die Rüstung angehabt, aber dann nachher am Gesicht her haben die dann einfach ihre grünen Masken gehabt mit den Punkten, wo dann nachher Orks drauf oder beziehungsweise Trolle da in der Trollstadt.
Aber das weißt du, dass ich persönlich finde sowas immer sehr schön. Ich persönlich mag es lieber, wenn man sieht, dass es nicht so ganz perfekt ist. Weil ich finde, dass Computer und Perfektionismus schön und gut und ich bin in meinem beruflichen Leben auch Perfektionist, aber ich finde einfach
bei so einem Film
dieses Handgemachte dann. Weißt du, wo du noch immer sagen kannst, ja, da stehen Menschen hinter.
Ja, richtig.
Das fehlt mir dann immer so ein bisschen. Und deswegen finde ich das auch nicht schlimm, wenn man eine Maske nicht hundertprozentig sitzt. Oder wenn wenn mal einer nicht so hundertprozentig da
ist. Man konnte ja zum Beispiel in den Kulissen von Thal, wo die Bewohner von Seestadt da eingezogen sind, das waren ja riesig gigantische Kulissen und da war auch nicht wirklich so viel ja, digital extended im Sinne von so im Hintergrund und der Himmel und das Gebirge, was man da am Ende vom
ja, aber weißt du, das ist wieder eine Sache, die mich stört. Du siehst eine Riesenwelle, du siehst alles hinten, ganz tief, ganz weit. Und die brauchen 3 Sekunden und sind da. Weißt du, so nach dem Motto, ich gehe mal eben über die Straße.
Ja, das ist natürlich jetzt wieder, das ist
eine
Zusammenraffung, damit die Action vorangeht.
Ja. Aber sowas stört mich persönlich viel mehr, als wenn da mal eine Maske nicht richtig sitzen würde.
Okay.
Weil ich so dann immer so denke, ey Leute, denkt doch mal ein bisschen nach, ja?
Ja, die haben sich
oder du sicher oder macht über einen Zwischenschnitt oder so.
Ja. Ja, wobei auch richtig cool fand ich sonst halt auch wieder die Musik. Also das war ja auch wieder richtig super. Oder nicht so?
Nee, für mich jetzt nicht so. Weil ich habe wieder, ja, ich vermisse wirklich wieder, mir ist kein bleibendes Thema, was mir im Ohr geblieben ist.
Ich fand den letzten Song, fand ich einfach.
Ja, der Song, darüber rede ich nicht. Ich rede über Filmmusik. Und die Musik im Film, also bei Howard Shore hatte, bei Herr der Ringe, hatte bei allen 3 Filmen, hatte ich mindestens eine Melodie, wo ich richtig sage, war es im ersten Teil die von Galadriel, beziehungsweise von Bruch, nicht vom Bruchtal, ach, wie hieß es, Lothlorien, wo ja, die da die Bäume hochgegangen mit den Treppen, das war ja so eine tolle Musik, beziehungsweise wo dann nachher die Orks in Moria angegriffen, wo dieses Bum, Bum, Hu, Ha, 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 wo das richtig das Martialische rauskam, wo ich so, wow, und ich mir den Soundtrack deswegen geholt habe und
Hobbit hast du jetzt noch nicht das Bedürfnis, dir den Soundtrack zu holen.
Nee, ich habe mir im Hobbit habe ich mir für den ersten Teil den Soundtrack geholt und war dann nachher enttäuscht beim Durchhören, also obwohl ich den Film noch nicht gesehen hatte, hatte sich bei mir noch nichts, ich sag jetzt mal, aufgebaut. Und als ich den Film gesehen hatte, kamen trotzdem die Melodien nicht zu dem, was ich im Film gesehen hatte, also die Melodien von der CD. Während ich das umgekehrt habe, wenn ich mir jetzt einen Herr der Ringe Soundtrack nehme, den einlege, ich kann genau sagen, wann, an welcher Minute der Film lief, wo dieses.
Ja, aber das liegt halt auch daran, weil du da die Bilder und Musik das erste Mal zusammen gesehen hast.
Ja, ist ja jetzt im Hobbit auch. Ich habe ja jetzt auch bei diesen Filmen die Bilder und die Musik dann erst gesehen.
Ja gut, aber du hast jetzt da, weil du ja sagtest, beim ersten hattest du dir da die CD gekauft.
Hobbit zuerst geholt, ja, also die Filmmusik zuerst geholt. Und da hat sich nichts so, und beim zweiten hatte ich gar nicht das Bedürfnis, mir den Soundtrack zu holen.
Und beim dritten dann jetzt auch nicht.
Nee. Also beim zweiten fand ich natürlich wirklich schön für Ed Sheeran, dass dieses Icy Fire, dass das ein richtig toller Hit geworden ist. Und ich wünsche es jetzt dem Billy Boyd auch.
Aber ich sehe das Potenzial bei dem Lied nicht.
Nicht so. Sagen wir mal so. Also bei Icy Fire von Ed Sheeran hat mich mein Bauchgefühl auch total enttäuscht. Weil ich habe auch gedacht, ja, ist ein Song, aber ich habe den jetzt nicht wirklich so wertgeschätzt und war dann total überrascht, als er dann im Februar, März hier in Deutschland dann auf Nummer 1 da landete.
Ja, vor allem dann so spät auch durchgestartet ist. Ne?
Ja, aber ich denke, man brauchte auch Zeit, sich daran zu gewöhnen, an den Song. Und das muss ich jetzt nochmal erwähnen, das fand ich ja wirklich wieder toll, dass der Jackson bei der Filmmusik, also bei der Abspannmusik ja eine klare Linie gezogen hat. War es ja bei den ersten Herr-der-Ringe-Filmen durchweg Frauen, die den Schlusssong gesungen haben. Es ist ja jetzt bei den Hobbit-Filmen durchweg Männer, die den Schlusssong gesungen haben. Und das finde ich eine ganz tolle Parallele, die er da auch wieder gezogen hat.
Ja.
Zu dem. Ja, also der Song von Billy Boy, The Last Goodbye, ist ein schönes Stück Musik, fängt auch schön langsam an. Und
erinnerte so ein bisschen halt auch wie dieser letzte Song da mit am Ende vom Herr der Ringe.
Ja, richtig. Du meinst jetzt mit Into the West?
Into the West, genau.
Ja, jetzt ist ja wirklich, ja, Into the West war ja der Abschied quasi von der Elben, die ein letztes Boot besteigen, um dann...
Ja, genau, ja, und dann jetzt sozusagen der endgültige Abschied, der dann...
Jetzt ist der endgültige Abschied von Mittelerde, weil der Jackson ja wahrscheinlich jetzt erstmal kein weiteres Buch...
Ja, es liegt ja auch daran, dass... Ja,
was willst du denn jetzt noch senden?
Ja, also es gibt ja noch das Silmarillion, wobei da ja die Sache ist, dass die Rechte da ja noch nicht, die Filmrechte noch nicht verkauft sind und die Erben von Tolkien ja keine großen Fans der Filme sind, genau. Sondern sie immer so sagen, das ist aber unsere Sachen, das ist Literatur und das darf nicht so von Hollywood verschundelt
werden. Ja, obwohl man muss.
Und auf der anderen Seite dann hinten um die Hand aufhalten und wahrscheinlich auch jetzt durch die Filme halt auch mal, ich sag mal, den einen oder anderen Dollar mehr an Buchverkäufen erzielen.
Ja, guck dir mal an, wie alt ist der Typ? Der ist Mitte 80,
ja? Wer?
Ja.
Der Sohn
vom Sohn, der Christopher, ja.
Ja, so. Und der ist ja wohl der, der hauptsächlich so der Sprachführer ist.
Ja, ja, aber ist natürlich, muss man gucken, die andere Frage ist halt so, okay, was will man da noch machen, weil diese Geschichten so im Silmarillion...
Na, das kannst ist du halt so diese Liebesgeschichten mit Beren und Lúthien oder die Geschichten um die Stadt Gondolin, da kann man vielleicht noch mal was machen. Oder halt in dieses Angmar, das Hexenmeister von Angmar, dass man da was macht. Aber ich sehe da jetzt auch nicht so ein Potenzial, von, dass man
da nicht jetzt Storys, wo man sagt,
ich finde das sehr schwierig zu verfilmen.
Richtig.
Ja.
Also ich finde, das Silmarillion zu verfilmen, das ist schon schwierig und ich weiß nicht, ob da ein Markt für ist, außerhalb der Fans sich das
anzuschauen. Bin ich auch der Meinung, man muss halt gucken, wie diese Entwicklung, ich sag mal so, weitergeht. Also, jetzt muss man ja auch gucken, so Warner ist ja schon auf der Suche nach dem nächsten großen Themen, also jetzt zum Beispiel Harry Potter bringen sie ja auch wieder. Indem sie da ja jetzt die magischen Tierwesen, wie das Buch geschrieben wurde, als Story, wo Frau Rowling sich dann ja auch als Drehbuchschreiberin jetzt versuchen wird. Das wären alles spannende Themen, die werden uns halt in den nächsten Jahren dann da noch begleiten. Aber ich denke auch so von Mittelerde was Neues werden wir da jetzt nicht mehr sehen. Also dann rechne
nicht so schnell,
dann rechne ich eher fast damit, dass jetzt vielleicht so in, sagen wir jetzt mal, 10, vielleicht 20 Jahren jemand hingeht und sagt, ich mach das nochmal.
Oh, schwierig.
Einerseits ja, wobei, also ich könnte mir das, also ganz ausschließen möchte ich es nicht.
Nein, also, das ausschließen braucht man es ja auch nicht.
Also ich sag halt auch, ich meine, Herr Jackson war jetzt ja auch in dem Sinne nicht der Erste, wenn man diese Zeichentrickfilme da mitrechnet. Und dass dann jemand vielleicht sagt, so je nachdem, wie also die Technik dann nochmal weiter ist, dass man dann sagt, okay, ich kann jetzt nochmal zig neue Möglichkeiten machen. Da muss man natürlich noch gucken, der Herr der Ringe wird ja auch sicherlich nochmal als 3D-Fassung kommen, nehme ich mal an.
Das denke ich, dass das rauskommt, jawohl.
Also da würde ich mich wundern, wenn das nicht irgendwann mal im Regal steht, wobei ich da auch eher mit einer Heimkino-Veröffentlichung gleich rechne.
Ja, dann den nochmal im Kino bringen, denke ich jetzt nicht.
Sondern
direkt zu Blu-ray, 3D oder das Nachfolgemedium, dass sie... Obwohl die Filme sind nur mit 24p gedreht worden, da können sie jetzt nicht viel zwischen...
Wollte ich sagen, der Wasserfall sieht jetzt, ich sehe jetzt schon, dass dieser scheiß Wasserfall nicht funktioniert im Bruchteil, wenn ich Herr der Ringe gucke.
Ja,
das ist so, wenn man es einmal vor allem weiß, ist es immer, guckt immer wieder hin.
Ist ja alles
es gut. Ist wie so ein Autounfall.
Aber ich denke, es mag ja zwar sein, dass bei Herr der Ringe, aber ich sage jetzt das mal für die Gesamtheit der drei Filme, dass die Tricks von den Filmen vielleicht altern, aber ich finde die Geschichte, die erzählen, die erzählen die richtig gut und die ist auch das, was einem zu Herzen geht, was einem auch am Film dran bleibt. Dann kann man sagen, oh, jetzt in 10 Jahren später hätte man die Sachen
also was ich mir eher vielleicht nochmal vorstellen könnte, dass die Extended Versions ins Kino nochmal bringen, so nach vielleicht ein 10-jähriges Anniversary oder so, wie sie es damals mit Star Wars gemacht haben.
Wirklich.
Ein, zwei neue Szenen rein, aber dann würde ich eher sagen, dass sie dann wirklich vielleicht die Extended reinbringen.
Es laufen ja jetzt auch teilweise bei einigen Screenings, liefen jetzt ja auch, als man dann auch Herr der Ringe nochmal gezeigt hat, haben die in den Kinos jetzt ja auch schon bewusst die Extended-Fassung abgespielt.
Ja, wenn du die einmal gesehen hast, guckst du ja auch keine andere
mehr. Ja, wollte ich sagen, das ist, also ich habe jetzt zum Beispiel auch beim Hobbit, habe ich nicht in dem Sinne den Fehler gemacht, dass ich die Kinofassung noch behalten habe. Ich habe bei Herr der Ringe echt gedacht, okay, ich stelle jetzt Kinofassung und Extended-Fassung daneben, damit ich andere Leute auch zeigen kann, warum die Extended-Fassung so viel cooler ist oder so. Aber ganz ehrlich, ich habe danach die Extended-Fassung habe ich nie wieder wirklich angeguckt, also nie wieder drin gehabt. Ich habe sie irgendwann mal...
Du meinst die Kinofassung
hast du die Kinofassung, genau. Habe ich dann nie wieder angeguckt. Ich habe sie mal irgendwann tatsächlich für 15 Euro auf dem Flohmarkt verscheuert.
Das war noch einen guten Preis für gemacht.
Da habe ich auch ordentlich gehandelt, aber...
Ja, also sag mal so, ich denke, also die Steigerung, die die Herr-der-Ringe-Filme durch die Extended-Fassung erlangt haben, ist aber größer gewesen als jetzt die Steigerung, die die Hobbit-Filme durch die
Extended-Fassung
hatten. Also da muss man sagen, die Hobbit-Filme waren einfach, weil es war ein dünnes, einzelnes Buch auf 30
Seiten aufgeblasen. Ja klar, also absolut.
Und nochmal Extended, also...
Nee, also jetzt ganz ehrlich, also ich glaube auch, also wenn jetzt erst der Hobbit gedreht worden wäre und dann wer dieser Extended-Fassung mag, den Herr der Ringe ja wirklich auch begründet hat sozusagen, wäre es diesen Boom auch nicht gegeben. Also es liegt alleine daran, weil Herr Jackson ja auch gesagt hat, so okay, ich muss einiges rauslassen. Ich mache dann diese Idee mit der Extended-Fassung, dass ich halt sozusagen nochmal kurz vorher diese besondere Fassung dann rausbringe.
Ja, und beim Herr der Ringe weiß man ja, es ist ja nochmal Stunden für jeden Film mindestens anderthalb Stunden an Filmmaterial wirklich auf die Straße gelandet, also was nicht im Film gekommen ist. Also der hat ja von jedem Film quasi eine 5-Stunden-Version gehabt und hat die dann zusammen gedampft für die Kinofassung, dass er immer so um 3-3
Bei sich heimlich zu Hause im Keller sitzt ja wahrscheinlich und guckt sich das immer an.
Nee, also offiziell ist ja so, dass alle Filmrollen vernichtet wurden und auch
nichts. Ja, knickknack.
nichts digitalisiert wurde, gar nicht.
Ja, knickknack.
Frauen glauben.
Ja. Wollte ich sagen, das ist jetzt so, er hat dem Motto, ey, guck mal, was ich beim Aufräumen im Keller gefunden habe. Ich hatte gedacht, ich hatte alle verbrannt mit dem ganzen Geld, das ich eingenommen habe.
Was ich mir ja noch wünschen würde, ist ja, dass, aber ich weiß ja, dass er während der Herr der Ringe Aufnahmen, der auch sehr viele 3D-Fotografien gemacht hat. Das würde ich mir wünschen, wenn es von den Herr der Ringe Sachen, ein paar Sachen so als Bonusmaterial auf der Extended-Fassung von Die Schlacht der Fünf Heere, dass er so eine Diashow ist, dass man da einfach so ein paar Sachen sehen kann. Aber vielleicht ja, bewahren die sich das auf für halt eben als Bonusmaterial für die Extended 3D-Fassung, die dann irgendwann mal rauskommt.
Ich vermute es auch eher, aber also die müssen ja irgendwas dann nochmal bringen. Also ich meine, irgendwas... ja, du musst ja irgendwas haben, um zu sagen, so, hey, ihr müsst das jetzt nochmal kaufen. Und wenn man halt dann so extra Bonus-Fetischisten anspricht.
Was? Ja.
Und jetzt müssen wir noch über was sprechen.
Ja.
Kinokritik. Was ja überhaupt nicht geht, liebe Kinobetreiber, ne? Sind die Pausen, die ihr da manchmal
habt. Oh macht. Ja, ey, ehrlich.
Mitten in der Endschlacht, mitten im Dialog.
Bung, nach dem Motto, es ist jemand reingekommen, hat mal eben auf den Knopf gedrückt und wieder rausgegangen.
Ja, aber so war es doch auch.
Ja, das ist doch traurig. Also ich meine... Das kann man doch, ja, aber das ist halt so das Problem, was man halt mit Digitalfilmen hat. Ich meine, im Grunde ist das jetzt ja heute auch nur etwas, was über Internet sozusagen abgerufen wird oder irgendwie auf ja, CD dann da irgendwie abgespielt wird.
Festplatte.
Ja. Das, ja, nee, doch, das ist so, dass tatsächlich jemand einfach reinläuft. Sonst war es ja tatsächlich immer so, dass man Filmrollen eventuell wechseln musste. So, da hat man das dann vom Hersteller sozusagen schon dafür gesorgt, dass das dann einigermaßen passte, weil man halt auch ein rundes Ergebnis haben wollte. Jetzt ist es halt tatsächlich so, dass Leute einfach reinlaufen, dann, wenn der wieder Film gerade so in jedem Kino startet, das ist ja immer so auch so ein bisschen zeitverzögert, je nach Kino, dann, wo es gerade am besten passt, kommt jemand einfach reingelaufen in den Raum, drückt da schnell aufs Pauseknöpfchen und geht wieder raus, weil er dann den nächsten Film in 5 Minuten pausieren muss.
Das geht gar nicht, ehrlich. Man sollte diese Leute einfach lynchen. Also da bin ich für die Prügelstrafe.
Ach, da gibt es bestimmt in der Hölle gibt es bestimmt einen schon das einen bestimmten Platz reserviert, wo dieselben Leute hinkommen, die in Kinos reden werden, Vorstellungen oder die ihr Handy klingeln lassen.
Ja, oder WhatsApp beschreibst.
Das geht ja noch.
Die Leute da, die dort in der Hölle dann den ganzen 24 Stunden Twilight gucken dürfen.
Und sich noch freuen darüber, wahrscheinlich.
Also lange geprügelt werden, bis sie sich freuen.
Ich hoffe mal.
Das passiert.
Ja, aber wie gesagt, diese Pausen, aber das ist jetzt halt auch ein Problem, das hast du nicht nur bei jetzt beim Hobbit gehabt. Das war auch schon bei Interstellar und das liegt echt daran, dass da jemand reingelaufen kommt. Und also ich meine, bei Filmrollen, das war ja beim Herr der Ringe noch so, da kann man es ja auch verstehen. Also ich weiß, ich war bei einem Mitternachts-, also bei einer Dreier-Screening-Geschichte, wo danach nur noch der Filmvorführer da war. Und dann da tatsächlich die Pausen fast 45 Minuten am Ende gedauert haben, weil einige Leute nicht gecheckt haben, dass jetzt kein anderes Personal mehr da ist. Und dass sie halt, wenn sie da jetzt was kaufen wollen, der hatte halt natürlich auch die klare Anweisung, wenn jemand was kaufen will, machst du das da vorne. Jetzt noch länger braucht, bis der diesen scheiß Film zurückgespult hat. In der Zeit dann, wo er dann da diesen Film zurückgespult hat und die Rollen gewechselt hat, die Leute ihre Cola dann schon wieder leer getrunken hatten und dann sagt, hey, ich nehme noch mal eine mit. Ah, es war ein Teufelskreis. Aber jetzt halt so mit dieser Pause, ich meine, okay, Umsatz machen, klar, gut, aber dann, es hängt dann auch da zusammen, muss man halt auch sagen, okay, jeder Trottel, der eigentlich da dann irgendwas kauft, ja, ja, muss man halt auch sagen, da muss man sich auch nicht wundern, wenn man das dann, das ist halt auch so ein bisschen, wo wir Kinozuschauer ein bisschen abstimmen müssen.
Ich kann aber den Kinobetreiber nicht verwehren, dass er sagt,
nein, kann man ja auch nicht, aber ich sage ja, das müsste man mit den Füßen abstimmen,
wenn niemand da was kaufen würde in der Pause. Machen soll. Ich sage nur, es soll ein bisschen sensibler sein.
Gut, aber ja, das Problem ist ja, wie Margot schon sagte, früher gab es Filmrollen und es war wirklich immer so, dass zum Ende einer Filmrolle wirklich es immer eine Stelle gab, wo keine Musik und kein Geräusch zu hören war, sodass man da perfekt die neue Filmrolle dran anschneiden konnte, beziehungsweise dann parallel die nächste Rolle hat geschaltet. Man hat ja da mit zwei Projektoren gearbeitet, auf der einen lief der eine Film, auf der anderen lief sofort der andere gleich mit dran, sodass man die Übergänge eigentlich gar nicht gemerkt hat, dass zwischen ein, zwei Filmrollen gewechselt wurde. Und ja, bei den digitalen Sachen, ich kann mir vorstellen, dass sie zwar immer noch so eine Pause da drin haben, also wo es einen Moment gibt, aber den heutigen Filmvorführern ist das jetzt nicht so sehr bewusst, weil die kriegen halt nur ihre Festplatte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt der Hobbit jetzt in irgendeinem Kino noch auf Analogfilm gezeigt wird.
Nee. Und nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Darum geht es mir auch gar nicht. Ich kann, das ist ja alles legitim. Was ihr sagt.
Ja, ich bin da ja bei dir. Es würde ja einfach reichen, wenn man dann kurz reingeht in den Raum und vielleicht einfach den Dialog eben oder die Szene eben abwartet und dann aufs Knöpfchen drückt.
Weißt du, und wenn es schon digital ist und man weiß, die Kinobesitzer wollen Pausen machen, dann kann man es nämlich denen dementsprechend auch anbieten.
Ja, nicht nur das. Theoretisch könnte man doch wahrscheinlich, technisch dürfte es doch eigentlich auch kein Thema sein, dass das man sagt, okay, du hast ein Abspielprogramm, ja, du guckst dir das vorher an, wann du deine Pause als Kinobetreiber ungefähr machen willst, also jetzt zum Beispiel beim 2-Stunden-Film, jetzt hat es beim Hobbit ja auch gefasst, das war so ungefähr nach einer Stunde, dass man so eine automatische Pausenfunktion dann da reinsetzt, dass man dann halt den Dialog genau abpasst und der Computer das im Grunde selbst stoppt. Also das müsste doch programmiertechnisch irgendwie gehen.
Ich kann es dir nicht sagen.
Ich finde, das ging gar nicht, was da jetzt läuft.
Ja, aber das ist halt, also das ist, keine Ahnung, vielleicht liegt das auch daran, dass die das hier, ihr könnt uns das ja auch mal gerne unter die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist, also hier in Münster haben die da vielleicht auch sonst einfach so ein Händchen für, also bei Interstellar ist mir das auch aufgefallen.
Ein Händchen für an unglücklichen Stellen den Film.
Ja, einfach so, also wahrscheinlich finde ich so, wie ich es vermutet habe, dass da, weil jetzt ja auch mittlerweile ist es ja halt einfach auch so, dass es ja nicht mehr nur für einen Saal einen Filmvorführer gibt, sondern dass der da meistens irgendwie 2-3 Säle mindestens dann da unter sich hat. Dass dann da echt jemand reingelaufen kommt, mal eben kurz aufs Knöpfchen drückt und dann halt wieder rausgeht.
Also ich muss sagen, unser Dennis, der war in Dortmund und der sagt, die haben es ganz genau abgepasst. Also da war kein Dialog, da war es nicht mitten in der Szene, es war wirklich der Übergang von einer zu einer anderen Szene und es war nicht mitten in der Schlacht.
Super.
Also liegt es wirklich definitiv an dem Filmvorführer. Ich habe auch mit Michael gesprochen, Michael hat sich den auch angeguckt. Mhm. Und der hat ganz klar gesagt, bei uns war gar keine Pause drin. Musste ja auch nicht sein.
Nee, also bei 2-Stunden-Film,
klar. Also, aber, ja. Ganz ehrlich, ich verstehe das auch nicht. Das ist mir auch irgendwie über. Eigentlich bräuchte es diese Pause nicht. Ich kann das verstehen, dass die Leute das verkaufen wollen. Ne? Ich kann das alles wunderbar nachvollziehen. Aber ich muss auch sagen, da bin ich auch wieder so ein bisschen, ich zahle ein Heidengeld für die Kinokarte. Das ist ja nicht so, als wenn die nichts kosten würde, ne?
Nee, im Gegenteil.
Also, und ich zahle dieses Heidengeld für diese Kinokarte und dann erwarte ich auch ein bisschen Service. Und das sind so Sachen, finde ich, die gehen gar nicht. Und ja, das ist egal, welcher Film es ist. Und, ne, das kann ich in der Kindervorstellung machen.
Ja, selbst Kinder haben nicht verdient, dass man ihnen ihren Film...
Ja, da ist es, finde ich, da finde ich es immer noch
nachvollziehbar. Ich meine, da kann man auch eine Pause jetzt sozusagen rechtfertigen, so nach dem Motto, okay, dann kann man mal für die Kleinen, die noch eine schwächere Blase haben, ich meine, gut, ich habe dann die Chance, weil ich wusste, okay, jetzt passiert hier 10 Minuten eh nichts, nutzt man auch automatisch die Chance. Ja. Und dann das nächste, liebe Kinobetreiber, wenn ihr diese Pausen macht... Sorgt bitte auch dafür, dass dann Seife und Tücher auf dem Klo in doppelter Portion bereitgestellt werden. Denn wenn ihr das verkaufen wollt, geht auch jeder einmal dort am stillen Öhrchen vorbei.
Gut, das sind jetzt aber alle Sachen, die jetzt nicht so sehr mit dem Film betreffen, haben.
Aber ja, wo wir das Thema schon mal auf dem Tisch haben.
Ja, aber...
Aber gut, du hast natürlich recht, wir kommen jetzt so ein bisschen vom Thema ab, genau. Aber...
Wir haben ja noch eigentlich eine Sache, Und zwar die Extended-Fassung von Smaugs Einöde.
Ganz genau.
So, da klinke ich mich jetzt mal aus.
Ja, wollte sagen, dann verabschieden wir Silke schon mal. Bernfried und ich reden jetzt noch ein bisschen über Smaugs Einöde.
So machen wir das.
Genau, dann tschüss Silke.
Genau.
Jo, ich schau, falls wir uns nicht mehr sehen, ne? Frohe Weihnachten.
Genau,
dir auch. Wann immer ihr diesen Podcast hört, es wird irgendein Fest sein, was demnächst...
Ja, genau. Wir sagen das Jahr bewusst nicht dabei.
Ja, alles klar.
Alles klar.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Ja, und dann, falls ihr jetzt die Extended Version von Smaugs Einöde noch nicht gesehen habt, Bernfried?
Ja, ich bin da.
Okay. Dass ihr es noch nicht gesehen habt, dann... jetzt hier die Möglichkeit, iPlayer auszumachen oder ihr euch von uns den Mund fusselig reden lassen wollt. Wir fangen damit jetzt an.
Genau.
Was sagst du zu Smaugs Einöde?
Toll. Ja, habe ich schon erwähnt, dass mich so Bonusmaterial total immer wirklich sehr interessiert. Und
ja, an der einen oder anderen Stelle haben wir das schon mal angesprochen.
Ja, aber ich sag's gerne nochmal für alle, die immer zugehört haben. Die Extended-Fassung von Smaugs Einöde, ja, umfasst 25 Minuten mehr Filminhalt. Da können wir gleich nochmal eben drauf eingehen. Und was für mich aber interessanter ist, auf zwei Zusatz-Blu-Rays mehr als 10 Stunden Making-of, wobei sich das einmal aufteilt, auf der einen Blu-Ray knappe 5 Stunden nur, was so Dreharbeiten angeht. Und dann wird wirklich so dezidiert unterteilt zwischen Dreharbeiten mit den Zwergen, Dreharbeiten in Seestadt, Dreharbeiten mit dem Bürgermeister und Alfred und dann... auf der zweiten Blu-ray hat man dann halt seine 5 Stunden, wo es darum geht, einmal um die Landschaften in Mittelerde, die Orte, da wird Beorns Haus nochmal genau auseinandergenommen und auch die ja, bei Beorns Haus gab es zum Beispiel die Begebenheit, dass die den Platz da in Paradise, so heißt das da in Neuseeland, ausgesucht haben, weil da ist auch eine wunderschöne alte Eiche gewesen und die haben die Eiche, das Haus um die Eiche herum gebaut, also in so einem Winkel dran. Und genau irgendwie eine Woche bevor die mit den Hauptdreharbeiten, also mit den Außendreharbeiten beginnen wollten, gab es einen Sturm und dieser Baum ist ja umgefallen. Aber zum Glück nicht auf das schon fertige Beornhaus, sondern genau im Winkel, der noch frei war. Und dann dachten die, ja, und dann haben wir halt eben innerhalb von einer Woche einen künstlichen Baum hochgezogen, der dann natürlich nicht so hoch war, sondern nur irgendwie 9 Meter, so lang wie er da im Bild zu sehen war. Und der Rest wurde dann halt eben digital erweitert. Und die sagten, und die Schauspieler haben dann nachher nicht gemerkt, dass der Baum eigentlich nur der Fake-Baum war und nicht der richtige, als sie dann draußen gedreht haben. Weil es Weta Workshop hat alles so perfekt hingekriegt. Und dann haben die auch mal kurz eine Nahaufnahme gemacht. Du hast die Rinde gesehen, die Burgrinde. Du hast das Moos gesehen, was sie da drin gearbeitet haben. Also wirklich, als ob der Baum da schon seine 150 Jahre da steht und einfach dazugehört. Ja, und dann ist auch über eine Stunde lang wird auf... die Musik von Howard Shore eingegangen, wo er, also wenn man sich das anhört, was er sich bei den ganzen Themen zu den einzelnen, zu den Zwergen und nochmal zu den Leuten von Seestadt, dass das alles so Anklänge an Themen, die er schon bei Herr der Ringe gebraucht hat, beziehungsweise Abwandlungen, das ist, wenn man das so gesagt bekommt, beziehungsweise die musikalischen Themen dann auch gleich hört, verbindet sich dann einem wieder gleich ein bisschen mehr mit dem Film, nur naja, von der Musik her ist bei mir halt nicht ganz übergesprungen jetzt bei der Hobbit-Trilogie. Und natürlich hat der Film einen wirklich hörenswerten Audiokommentar bekommen, den man dann auf der 2D-Fassung hat, von Philippa Boyens und Peter Jackson, die wirklich aus dem Nähkästchen erzählen und auch eigentlich so gut wie keine Überschneidung gibt mit dem, was man in dem Making-of erfährt, was da während der Dreharbeiten stattgefunden haben, sondern die erzählen wirklich nochmal so, welche Sachen haben halt eben zu den Entscheidungen geführt, das so und so zu drehen, warum ist das so und so. Und die gehen auch darauf ein, was für Fehler die auch im ersten Teil gemacht haben, sagten sie auch schon, oh ja, wir wissen, dass Bilbos Schwert sticht, dass er nicht immer blau geleuchtet hat. Wenn Orks in der Nähe waren, in der Extended-Fassung, haben sie es dann ein bisschen nachkorrigiert. So, also sagten die auch, das wissen wir alle selber. Und aber manchmal ist es einfach so, da... muss man einfach den Film fertig kriegen, weil man hat halt eine Deadline.
So Termine, so ein Studio, dass, wo so ein Anzugträger sitzt, der jetzt sagt, das ist ja alles schön und gut, aber das muss jetzt mal fertig und nicht.
Ja, zumal es ja auch, was weiß ich, für den internationalen Vertrieb, es muss ja in alle möglichen Sprachen synchronisiert werden. Und wenn heißt, der Film soll am 2. Dezember fertig sein, weil er am 16. Dezember in die Kinos kommt, dann hat man halt eben nur 10 Tage zu synchronisieren und da sind die Synchronstudios auch 24 Stunden am Tag damit beschäftigt, den Film da zum Besten zu geben. Obwohl, so sehr wie in Deutschland synchronisiert wird, so machen es ja andere Länder ja nicht. Also da sind die Deutschen ja schon ziemlich perfekt mit der Synchronisation. Andere kriegen einfach nur Untertitel und gut ist. Ja, dann kommen wir eigentlich nochmal. Warum sollte man sich die Extended Fassung holen? Ja, weil sie extended ist. Weil 25 Minuten mehr Film. Ich sag mal gleich meine Lieblingssachen. Mehr Beorn. Mehr Konversation mit Beorn. Es wird einfach viel mehr erklärt, was Beorn für eine Motivation hat, die Zwerge zu helfen. Und es wird auch, was besonders schön ist, gezeigt, wie Gandalf mit Bilbo die einzelnen Zwerge da Beorn vorstellt, der eigentlich kein gutes Verhältnis zu den Zwergen hat. Und wie fandest du, Markus, das? Hallo?
Hallo? Ja, Bertfried?
Ja.
Ja, ich fand's total super, weil war aus Versehen hier an meinen Stummknopf gekommen. Ich fand's total super, weil das halt so auch war, wie es im Buch war, dass halt die Zwerge einzeln vorgestellt werden und dann gesagt wird, ja, ich hasse Zwerge eigentlich und die sind doch wohl nicht etwa da und dann halt so nach und nach da ums rauskommen.
Ja, ja, und dann waren die ersten zwei da und dann, wir zwei sind schon eine lustige Truppe. Was, ey, 3-4 Leute nennst du eine lustige Truppe?
Truppe
und dann kamen die anderen dann gleich mit wieder rausgetapert.
Vor allem halt auch, wie Jackson das gemacht hat, dass also die sich dann halt nicht einig waren, wie Zwerge dann halt so sind, oh, das ist das Signal für mich, nein, das ist, der meint mich und dann sie dann so nach und nach dann da so rauspoltern. Das war echt gut.
Ja, und was ich total toll fand, als Beorn dann sich entschlossen hat, denen die Ponys zu geben und er dann noch ein kurzes Gespräch mit Gandalf hatte und dann und sagt, hier stimmt es, dass hier die Toten auferstanden sind in bei den Höhlen von Rodin und Gandalf sagte, ja, ich muss da selber nochmal nachgucken.
Genau, das ist dann auch nicht so plötzlich wie in der Kinofassung, wo er das schon irgendwie weiß, sondern da kriegt er das ja das erste Mal gesteckt.
Richtig.
Und dann halt sozusagen kriegt er dann ja im Düsterwald den Beweis und dann sagt er ja, okay, ich muss da jetzt hin und dann ist halt auch dieser Punkt, den wir eben ja schon angesprochen haben, was halt im Buch war, was mich da im Buch auch immer gestört hat, dass der mächtige, große, weise Zauberer einfach seine Sachen packt und sagt so, ich habe noch alles anderes im Terminkalender stehen. Das ist jetzt einfach schlüssig, weil das dann, also die Motive für ihn in dem Moment einfach klar sind, dass er jetzt sagt, ey, sorry Leute, ich muss jetzt hier weg. Ich habe Wichtigeres auf der Agenda. Das war einfach also super umgesetzt von Peter Jackson. Und dann halt auch, was er dann in Gol-Dudul dann ja sozusagen dann da ja auch findet, dass er dort dann das
Trine
trifft. Also alleine
den Vater von Thorin.
Genau, alleine erstmal wird das ja im Tänzelnden Pony schon erzählt, dass Trine halt nicht unter den Leichen war und Thorin ihn überall gesucht hat und er ihn dann sozusagen dann dort in der Festung dann da findet und dann halt auch dann Trine dann schon sagt, oh nein, er darf das Gold nicht sehen. Wenn er das Gold sieht, wird ihn halt diese Krankheit befallen und dann ja Trine sozusagen dann ja da die Brücke runterfällt im Kampf mit Sauron.
Ja, beziehungsweise Sauron ja den so mit seinem, ja, was ist es, Atemarm?
Atem, ja, irgendwas. Das war so ein bisschen so nach dem Motto, okay, wir mussten ihn jetzt spontan entsorgen, weil er halt wirklich nur in der Extended Version vorkam. Aber
ja, aber Moment, also das ist ja wieder das Tolle, was Jackson wieder mit der Extended-Fassung zustande bekommt, weil er verknüpft Sachen, die auch nur mit der Extended-Fassung zu verstehen sind. War es bei Herr der Ringe zum Beispiel, dass es die Geschenkeszene gab, wo Galadriel halt eben Sam zum Beispiel das Elbenseil gegeben hat, wo ihn dann in Extended-Fassung wurden die zwei Türme, wo sie genau dieses Elbenseil halt eben gebrauchen, um dann halt sich abzuseilen und er dann nachher an dem Seil zieht, ja, ich habe so festgemacht, der Knoten löst die bestimmt nicht und dann oben geht das Seil los und kommt dem wieder entgegen und er nur einfach lakonisch meint, ja, echtes Elbenseil eben. Dass die Sachen jetzt genauso mit dem Hobbit auch geschafft werden, weil es gibt ja, in die unerwartete Reise gibt es ja die Sache mit dem Weißen Rat, die dann drüber reden, was in Dol Guldur mit dem Nekromanten ist und wo dann Gandalf erzählt, hier, wir wissen über die Ringe Bescheid und wir wissen über die Zwergenringe, dass drei sind vernichtet, einer hatte noch Trein gehabt und beziehungsweise der Vater von Trein, Durin. Und dass dann dass das wieder aufgenommen wurde in Smaugs Einöde, wo dann halt Trein führt Gandalf raus hier aus der Festung quasi und Gandalf dann einfach nur gefragt, ja, was hast du hier gemacht, wie bist du in die Gefangenschaft geraten, und dann Trein so ein Flashback kriegt, wie er dann bei der Schlacht mit Azog dann halt gekämpft hat und dann Azog ihm den Zwergenring vom Finger geschnitten hat. Und somit Gandalf dann auch Bescheid weiß, aha, der eine Ring ist also auch verloren, beziehungsweise hat der Feind.
Und ja.
Das fand ich so gelungen, dass das...
Also der eine Ring jetzt mit dem Zwergenring gemeint jetzt.
Ja, richtig, ja, der Zwergenring. Dass der eine Zwergenring, von dem wir noch wissen, dass es den noch gibt, dass der dann...
Also in den Silmarillion oder wo wird ja auch, oder in den Anhängen wird ja auch gesagt, dass Sauron sozusagen sich die Zwergenringe ja eh mal zurückgeholt hat, weil die Zwerge ja nicht so wollten, wie Sauron wollte.
Ja, richtig.
Weil dann die Zwerge immer sagen, hey, wir müssen Gold suchen und Höhlen graben und so, und Sauron so, ey, ihr müsst mal die Weltherrschaft an euch reißen, und die Zwerge sagen, hey, warum denn? Ist doch total stressig.
Genau. Das will ja keiner.
Genau.
Und was natürlich auch schön ist, dass die Zwerge, als sie im Düsterwald sind und den Weg verlieren, da passiert ja was ganz, also da hat Jackson ja wirklich ganz viel rausgeschnitten.
Ja, aber das ist einfach auch schlüssiger wie im Buch, also weil das ist ja, sonst war es ja so im Kino, in der Kinofassung, dass ja quasi die den Weg verlieren, weil der Düsterwald den so ein paar Fallen stellt.
Genau.
Jetzt ist es ja quasi so, dass die Zwerge, nachdem sie dann da durch den Fluss gewandert sind und Bombur dann da ins Wasser gefallen ist und jetzt erstmal eine Runde pennt, sie einfach jetzt keinen Bock mehr haben und sagen, ey, da vorne müssen wir hin, wir gehen jetzt hier scheiß Querfeld ein und wenn alles, was da kommt, hauen wir einfach um. Also bewusst halt auch sagen, wir verlassen diesen Weg jetzt.
Ja. Und sie machen es ja auch.
Genau, so ist es ja im Buch, ist es ja im Grunde auch, dass sie dann irgendwann sagen, ey, wir haben jetzt hier keinen Bock mehr, sondern wir rennen jetzt einfach geradeaus, weil das ist grob die Richtung, wo wir hin müssen, weil dieser Wald einfach nur blöd ist.
Ja, ich finde es auch wirklich schön, dass dann auch Bilbo, er wieder jetzt, wo es drum ging, ja, der Leichteste muss versuchen, über den Fluss zu steigen. Und der Leichteste, er so, alle drehen sich zu ihm um und er sieht das nicht, weil er relativ weit vorne steht und einfach nur so den Kopf hebt und dann macht, oh, die gucken mich jetzt alle an, da bin ich ja dann wahrscheinlich womit gemeint. was haben wir denn noch für Sachen, die da neu gekommen sind? Ist es nicht wie heißt es? Was haben wir denn noch neu?
Also von den großen Szenen war es das jetzt. Das sind dann halt auch viele so wieder so kleine Szenen, so im Kampf zum Beispiel mit dem Drachen, dass einige Sachen so ein bisschen ausführlicher sind, halt wie man das in Herr der Ringe auch hat. Also die drei großen Szenen sozusagen waren das jetzt eigentlich schon, oder?
Ja, stimmt.
Warte mal, Moment, das ist doch auch wieder mit den Sternchen im Booklet, oder?
Ja, richtig.
Warte mal kurz.
Ja, du hast ja einmal das in dem Fluss ist es ja so, dass wir einmal diesen weißen Hirsch finden. Oh, Moment, oh, der weiße Hirsch erscheint und Thorin liegt ja mit Pfeil und Bogen drauf an und verfehlt ihn. Und was total gewöhnungsbedürftig war, ist, dass der Bürgermeister hat ja noch mal Frühstück gemacht und da gab es ja diese komischen Hoden. Und,
ja, oh, leer, lecker.
Und der hat die dann so an der Seite rausgezogen so, und dann sah man noch so ein paar Sehnen dabei. Und wie er das dann so sagte und der Dialog, der dazu gesprochen wurde, das war auch total geil, weil dann sagte ja, Alfred sagte davon, ja, Bart, der versucht sich so als Führer zu
etablieren,
also als schlauer und kluger Mann. Und dann sagt der Bürgermeister, ja, ist doch jetzt nicht schlimm, dass er mir nacheifert.
Ja, also, er ist das gar nicht checkt. So.
Das fand ich total, total klasse. Und auch hier, wo die Zwerge aus Seestadt abziehen und die verbliebenen vier Zwerge dann halt eben mit dem kranken Kili, der hat ja den Orkpfeil im Oberschenkel bekommen, genau. Wo sie dann zum Bürgermeister hingehen und sagen, ey, hier, gib uns ein bisschen Medizin und so, wir retten ja auch deine Stadt.
Und dann sagt er, ich hab euch schon genug gegeben und kahl gefressen habt ihr mich, verpisst euch.
Genau, was wollt ihr? Das hat doch nicht. Also die Extended-Fassungen sind ja jetzt ungefähr, ja, ich sag mal so 20, 24 Minuten irgendwie da in der Ecke und verteilen sich
ja auch wieder auf den ganzen Film.
Auf den ganzen,
halt einfach auch wieder, ja, man hat so ein Gefühl, einfach beim Gucken, wie man es bei Herr der Ringe auch hat, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, das ist einfach wieder eine rundere Sache.
Richtig. Es macht, also mir hat wirklich das Beste gefallen, dass Beorn wirklich ausführlicher vorgestellt wurde und halt eben, dass Thrain da mit Gandalf in Dol Guldur.
Genau, weil das nochmal so ein bisschen so auch die Brücke schlägt, zumal das ja auch wieder was ist, was in den Anhängen schon längst erwähnt, also in den Anhängen von Herr der Ringe erwähnt wurde, was mit Thrain ist, was man ja so im Buch erst so ja gar nicht erfährt.
Genau. Genau so war's.
Ja.
Und wie bei der unerwarteten Reise hat man wieder die Möglichkeit, verschiedene Editionen zu kaufen. Es gibt ja einmal die 2D-Fassung mit 3 Blu-rays. Auf einer ist der Film, auf den anderen beiden sind die Bonusmaterials. Dann gibt es die 3D-Fassung, wo der Film auf 2 3D-Blu-rays für halt eben optimale Bild- und Tonqualität verteilt wurde. Dann der Film in 2D nochmal vorliegt, weil darauf dann der Audiokommentar zu hören ist. Und dann halt eben die beiden Bonus-Blu-rays. Und dann gibt es natürlich noch diese Collectors-Edition mit mit einer Statue, beziehungsweise diesmal ist es jetzt hier wie die Zwerge im Fass.
Da ja, wobei die Statuen,
Waldfluss.
Also wir wissen jetzt natürlich noch nicht, was die dritte wird, aber so ehrlich, so richtig cool wie jetzt bei Herr der Ringe finde ich die Sachen nicht.
Nee, ich habe sie alle, also die beiden habe ich jetzt schon live in der Hand gehabt, ausgepackt und so wie damals die, wie hieß sie nochmal?
Erst waren es ja die Argonath.
Argonath, genau.
Genau, dann war es dann ja
Gollum.
Die Gollum-Figur, und die noch am ehesten sozusagen auch an diese Figuren jetzt drankommt.
Ja, richtig, also im negativen Sinne.
Ja, und halt Minas Tirith.
Richtig. Obwohl ich jetzt sagen muss, also die Zwerge im Fass sind sind eigentlich sehr, 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 sehr detailliert gearbeitet. Gerade so das Wasser mit der Gischt und so, das haben die wirklich toll rausmodelliert da mit diesem Polyresin. Also das ist, wer sowas mag, der kann das natürlich unbesehen sich ins Wohnzimmer hinstellen. Aber so von der künstlerischen Anmutung hat mich das allererste schon, wo man Bilbo in der Höhle mit Gollum sieht, wie Gollum da zu ihm rüberschleicht.
Und wie sie dann da das Spielchen spielen.
Ja, das fand ich einfach so vom Thema her.
Ja, das war halt so ein bisschen so, okay, das ist jetzt so, Gollum kennt jeder, den Bilbo vielleicht noch nicht, also man weiß aber jeder, der es im Regal sieht, sozusagen im Geschäft, so, ey, das ist Herr der Ringe, lass uns das mal kaufen.
Genau, irgendwie so in der Richtung.
Naja.
Lassen wir uns doch
aber auch wieder jammern auf hohem Niveau. Ja, wir lassen uns überraschen, was da noch kommt am dritten Teil. Vielleicht machen wir ja nochmal, können wir ja mal gucken, einen kleinen Nachschlag. Ich glaube, soweit sind wir mit der Extended Version auch durch, oder hast du da noch was?
Ja, eine Sache habe ich noch.
Raus, raus.
Was ich vermisst habe, ist so ein Booklet.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja.
Es ist eigentlich bei den Extended-Fassungen ist gar kein nichts dabei. Und ich habe im Internet eine Seite gefunden, wo jemand sich die Mühe gemacht hat, analog zu den Herr-der-Ringe-Teilen die Booklets für die Hobbits-Filme, für die Extended-Fassungen zu erstellen, in genau dem gleichen Style, wie das beim Herr-der-Ringe war. Ich habe jetzt leider die Internetadresse jetzt nicht so parat, dann würde ich die...
Aber wir können ja einfach sagen, wir fügen die Internetadresse einfach in der Beschreibung im
noch
Podcast
das,
rein.
Und ja,
dann
genau.
Habt ihr das und könnt das dann da als weitere Informationsquelle verwenden.
Richtig, weil das ist nämlich wirklich eine coole Sache, wenn man sich das einmal ausdruckt und dann dabei macht, dann hat man meiner Meinung nach die perfekte Extended-Fassung.
So.
So war's.
Und in diesem Sinne machen wir jetzt ein...
Wünschen allen Zuhörern ein Dankeschön,
dass ihr, genau, fürs Zuhören, dass ihr zugehört habt. Wir verabschieden uns dann jetzt in unsere Winterpause, versprechen aber nächstes Jahr mit tollen Themen wieder da zu sein.
Oh, da steht ja
auch einiges auf dem Zettel. Gerade so jetzt auch so um diese Jahreszeit.
Und wieso kommt mir so eine große 7 in den Sinn?
Weil es die große 7 ist.
Alles klar. Aber vorher habe ich noch eine große 2.
Ja, und noch andere große Zahlen und andere ja. Themen. Und wir haben auf jeden Fall schon jetzt genug Themen.
Alles klar.
In diesem Sinne, ja, macht's gut. Wir wünschen
schöne Tage
euch
Festtage
und einen guten Jahreswechsel. Lasst es euch gut gehen und ciao.
Wir hören voneinander. Ciao.
Tschüss.